Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 380. Heute mit dem zweiten Teil unseres Personality-Specials zu Chris Jericho. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist erneut der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wie auch im ersten Chris Jericho-Podcast-Teil bin ich auch heute wieder dabei und bin gespannt, wie seine Karriere doch noch weiter verlaufen ist, weil jetzt kommen ein paar Jahre, die so ein bisschen verschwommen sind. So, ich habe mich natürlich vorbereitet, aber ich konnte mich an einige Dinge nicht mehr erinnern. Ich glaube, bei dir kam jetzt auch so ein bisschen die Zeit, oder?
Ja, wir haben ja bei Vengeance 2001 geendet und danach ist es ja auch bei ihm ein bisschen wankelmütig geworden. Dann war er mal weg, dann war er mal da, dann hat er auch ein bisschen Backstage-Probleme gehabt, hat sich anderen Projekten gewidmet. Fozzy lief ja zu diesem Zeitpunkt auch schon. Und kleiner Funfact, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt, es gab sogar die Überlegung, Fozzy über WWE promoten zu lassen. Also nicht nur im Sinne von, wir nutzen deren Songs, sondern auch, dass man quasi Fozzy in diesen Company-Apparat mit einbaut. Das hat Chris Jericho damals aber abgelehnt, hat gesagt, nee, also Zusammenarbeit, gut und schön, aber lassen wir das mal raus. Lassen wir Freizeit und Spaß und Arbeit so ein bisschen auseinander und ich glaube, das war im Endeffekt dann auch die bessere Wahl. Aber trotzdem, das ist auch eine kleine Geschichte, über die wir gleich noch sprechen können. Ich war ja sogar mal bei Fozzy auf dem Konzert, Shaggy.
Ja, das hast du schon mal erzählt, aber ich kann mich nicht mehr an eine Geschichte dazu erinnern. Ich weiß nur, dass du mal da warst, aber ich bin ganz gespannt, wie der kleine Olaf dann in seinem Metal-Shirt wahrscheinlich vorne in der ersten Reihe geheadbankt hat.
Das werden wir gar heute.
Nee, gar nicht.
Ich habe damals, das kann ich gleich jetzt erzählen hier, ich habe damals bei Moonsault ein Gewinnspiel teilgenommen und habe tatsächlich Tickets gewonnen und keiner von meinen Freunden wollte mit zu Fozzy. Ich hab dann rumgefragt, ich hab garantiert 10 Leute angefragt, so, hey, hat jemand Bock hier, Fozzy und so, und alle so, nee, boah, kenn ich nicht, will ich nicht, bla bla, und das war aber in meinem Lieblingsclub in Köln, im MTC, und ja, es war dann trotzdem schön, aber ich habe relativ hinten an der Bar gesessen, weil ich keine Lust hatte, vorne zu stehen, das ist ein relativ kleiner Club, und hab dann trotzdem von hinten gut gesehen, aber damals hat man dann schon skandiert, one more match, weil ich glaube, das müsste irgendwann zwischen 2.5 und 2.7, ich meine, es war 2.6, irgendwie so um den Dreh müsste das gewesen sein, in dieser Phase, wo Jerichos Vertrag ausgelaufen ist und er dann erst 2.7 wieder zurückgekommen ist. Irgendwann um diesen Dreh müsste das gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber so viel dazu. Bevor wir jetzt hier wirklich einsteigen mit dem Chris Jericho Podcast, mit dem zweiten Teil, noch mal ganz kurz ein kleiner Hinweis. Ihr wisst ja, Fastlane steht vor der Tür. Und wir haben dazu nicht nur die Preview schon gehabt, wir haben auch die Predictions gehabt. Also wenn ihr dann nochmal hören möchtet, wie der Kollege Alex Flöter und meine Wenigkeit die Matches tippen zu diesem WWE Pay-Per-View, schaut bitte auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten gibt's hier natürlich Anfang kommender Woche auch den Review-Podcast. Und es gehen wieder ein paar Grüße raus an liebe Supporter, die uns hier mit einer Jahresmitgliedschaft bedacht haben. Das wäre zum einen Strong Style 82 bei Patreon. Dankeschön dafür.
Ja, dazu noch der Undertaker. Der hat nicht nur einen der witzigsten Nicknames bei uns in der Community. Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich den lese. Sondern der hat auch im großen Stile aufgerüstet. Auch dafür ein ganz dickes Dankeschön.
Und der Thomas bei Steady. Und der hat gleich das ganz, ganz große Paket gewählt. Deswegen einmal den Chapeau von meiner Seite. Und Steady ist, glaube ich, auch gerade aktuell sehr beliebt, weil man da ja auch im Gegensatz zu Patreon per Bankeinzug bezahlen kann. Also wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, uns helfen möchtet, dass wir dieses Programm hier weiter so professionell gestalten können, wie wir es aktuell tun und auch diese Masse an Inhalten entsprechend raushauen können, dann unterstützt uns da gerne, helft uns dabei, weil es ist schon eine ganze Menge Arbeit und wir sehen es jetzt ja auch bei Chris Jericho Podcast. Das ist auch wieder ein Mammutprojekt. Also ich rechne auch damit, dass wir heute wieder an der 1,5-2-Stunden-Marke hier für diesen Podcast kratzen, Shaggy.
Ja, es sei denn, wir fangen jetzt gleich am Ende an und dann sind wir auch irgendwie durch. Ich freue mich drauf. Also Jericho ist ja auch wirklich jemand, der das auch verdient hat. Der hat riesengroße Fußstapfen hinterlassen und ist immer ja noch aktiv. Und wir haben es ja auch schon im ersten Podcast gesagt, jemand, der sich immer wieder neu gefunden hat. Wir haben ja jetzt heute in dem heutigen Podcast ein paar Mal kommt er zurück von kleineren Pausen. Und jedes Mal ist er ganz anders. Und darauf freue ich mich sehr besonders, darüber mit dir heute sprechen zu können. Wir sollten es vielleicht nochmal einordnen für die, die mit dem zweiten Teil anfangen. Die Leute soll es auch geben. Wo sind wir denn jetzt genau, lieber Olaf?
Ja, wir sind im Jahr 2001. Chris Jericho hat bei Vengeance The Rock und Stone Cold Steve Austin an einem Abend besiegt und ist dadurch der Undisputed Champion geworden. Sprich, er hat endlich das große Ding hier gewonnen. Er trägt zwei Belts mit sich herum. Er ist das Aushängeschild der Company. Er ist der Vorreiter. Und ja, ist jetzt hier auf dem Weg eigentlich Richtung WrestleMania 18. Aber das Ganze steht ja unter keinem so guten Stern. Wir haben es angekündigt, in den Monaten zuvor ist Chris Jericho ja zum Heel geturnt, gegen The Rock unter anderem, dann eben innerhalb dieses Invasion-Angles. Und Shaggy, der Heel-Run, gerade als Champion von Chris Jericho, der war nicht so geil, wenn man ehrlich ist. Oder woran lag das?
Ich weiß nicht, irgendwie hat es scheinbar nicht so richtig connected. Also ich meine, man hat ihm ja immer noch die großen Namen jetzt als Gegner gegeben, aber so richtig kam der als World Champion, zumindest damals in meinen Augen, ich glaube auch in den Augen vieler Fans, nicht so richtig an. Und auch, man hat nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass auch die Liga wirklich das, obwohl man ihm die Gürtel gegeben hat, das große Vertrauen in ihm letzten Endes hatte. Oder wie sagst du das?
Mein großes Problem war dann im späteren Verlauf natürlich dieses Bündnis mit Stephanie McMahon, was in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert hat im Hinblick auf WrestleMania. Aber auch die Matches, die er bestritten hat, die waren so ein bisschen wankelmütig irgendwo. Also das Match gegen The Rock beim Royal Rumble 2002, das war sehr gut, muss man hier sagen. Und Chris Jericho da ja wirklich als super Heel unterwegs mit allen fiesen Tricks, die man so im Buche irgendwo hat. Aber dann zum Beispiel das Match gegen Stone Cold Steve Austin bei No Way Out, das hat überhaupt nicht geklickt. Und irgendwie passte da so vieles nicht zusammen. Jericho in seiner Heel-Persona schon angekommen und man hat auch gedacht, dass er da irgendwie funktionieren würde, aber es hat nicht richtig connected. Und da gibt's übrigens ein witziges Aufeinandertreffen zwischen Vince McMahon und Chris Jericho, weil auch Backstage hat kurze Zeit nach dieser ersten Phase, also zwischen Vengeance und No Way Out, gab's schon die ersten Gerüchte, dass Jericho vielleicht vorschnell seinen Titel abgeben könnte. Es gab sogar das Backstage-Gerücht, dass nach No Way Out Chris Jericho bei Raw gegen Kevin Nash den Titel abgeben würde, sodass wir dann bei WrestleMania Kevin Nash gegen Triple H bekommen würden im Main Event. Und als ich das gelesen habe, habe ich das blanke Schaudern bekommen.
Also ich schaudere immer noch, wenn ich es jetzt noch höre. Aber sei mir mal froh, dass es so nicht passiert ist. Nein, man hat den Gürtel dann doch noch bei Jericho belassen. Aber du hast gerade einen Namen genannt. Triple H, der kam zurück nach seiner schweren Verletzung beim Royal Rumble in diesem Jahr und wurde dadurch auch Nummer 1 Herausforderer mit dem Sieg, dem überraschenden Sieg natürlich, eines überraschenden Rückkehrers, wie so oft. Und ich war aber schon, zumindest am Anfang, schon ein bisschen so heiß auf das Match Jericho gegen Triple H. Das hatte eine Vorgeschichte, jetzt aber mit vertauschten Rollen. Aber du hast es gesagt, die Stephanie McMahon-Sache, die kam bei mir auch nicht so richtig an.
Genau, eine Sache wollte ich gerade noch erwähnen, nämlich diese Sache mit Vince McMahon, weil es da ja wirklich eine Backstage-Diskussion zwischen Jericho und McMahon gegeben hat, so ein Statement von Jericho in Richtung McMahon, wo er dann gesagt hat, weil er sich auch am Anfang nicht wohlgefühlt hat, er hat gesagt, er hat nicht das Vertrauen, er ist nicht wirklich da, wo er eigentlich sein sollte und hat dann aber gesagt, so, jetzt gebe ich hier einfach wirklich Vollgas und versuche Vince McMahon zu beweisen, dass ich auch wirklich diese Position innehabe. Und er ist dann wirklich zu Vince McMahon gegangen und hat gesagt, hey, es ist jetzt meine Zeit, ich werde das machen, ich werde die Company tragen, ich werde härter arbeiten als alle anderen und wenn du das nicht akzeptierst und wenn dir das nicht gefällt, was ich jetzt mache, dann kannst du mich mal. Also er hat es mit dem F-Wort gesagt. Dann gab es so einen kurzen Stare-Down zwischen den beiden Backstage, laut Chris Jericho. Und dann hat Vince McMahon ihn angeguckt und gesagt, das ist genau der Spirit, den ich haben möchte. Ne? Du hast richtig Eier und auch Backstage, als er das dann deinen Kollegen erzählt hat, die haben auch alle gesagt, mein Gott, das ist schon mal nicht so schlecht irgendwie, dass man Vince McMahon, der doch eine recht beeindruckende Figur ist und natürlich auch da sehr großen Respekt Backstage besitzt, dass man dem da so gegenübertritt. Also das ist so eine kleine Geschichte. Kommen wir
ganz kurz, weißt du, wie ich sowas nennen würde, diese Attitüde? Ich würde das nennen Ruthless Aggression. Aber dazu kommen wir in ein paar Monaten beziehungsweise bei uns im Podcast auch in wenigen Minuten.
Genau, also kommen wir erstmal hier zu der ganzen Geschichte mit Triple H. Auch da war es ursprünglich anders geplant. Also es war wirklich dann geplant eigentlich, dass Jericho hat unter anderem gepitcht, dass er eben eine Affäre mit Stephanie McMahon gehabt hat, aber de facto war er ja innerhalb dieser Geschichte sei ihr Lakai irgendwo. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und natürlich, wenn wir an WrestleMania 18 denken, wir haben bei No Way Out das Comeback der NWO gehabt und Hulk Hogan ist ja da wirklich aus dubiosen Gründen irgendwo total abgefeiert worden. Und bei WrestleMania 18 Rock gegen Hogan ist eines der emotionalsten Matches, würde ich einfach mal sagen, die man haben kann. Crowd Reactions unglaublich. Und man hat darauf bestanden, dass der Champion hier am Ende der Card stehen wird. Also Triple H gegen Chris Jericho sollte der Main Event sein. Aber also ich weiß noch, als ich das damals gesehen habe, WrestleMania 18, ich war nach dem Match Rock gegen Hogan, war ich emotional leer. Ich war da so drin in dem Augenblick und in diesem Match, dass mir alles andere, was danach kam, komplett egal war. Und das ging den Zuschauern eben auch. Das Match an sich war okay, aber es war eben kein großer WrestleMania Main Event. Oder wie hast du hier die Geschichte gesehen?
Ganz genauso, wie du es gesagt hast. Also das kommt mindestens in die Top 5 der ja nicht größten WrestleMania Main Events, vielleicht der unwürdigsten WrestleMania Main Events, obwohl es kein schlechtes Match war, das auf jeden Fall nicht, aber das hatte einfach nicht den Spirit, das hatte nicht die Größe WrestleMania zu Headline, was sicherlich auch an dem Namen Jericho lag. Das muss man ganz ehrlich sagen, der war nicht der Superstar, der er vielleicht gerne gewesen wäre, der er vielleicht heute auf jeden Fall ist. Von daher nicht unbedingt wirklich vom Namen her der beste WrestleMania Main Event, im Gegenteil.
Nee, da fehlte einfach einiges. Die Storyline war nicht gut im Vorfeld. Man hat es erst kurz vor WrestleMania geschafft, wirklich auch so richtig Feuer da reinzubringen. Jeder hat erwartet, dass Triple H gewinnt nach dem Comeback. Also das kommt auch noch mit dazu. Also niemand hat damit gerechnet, dass Chris Jericho hier verteidigt. Dann Rock gegen Hogan. Also da geht vieles zusammen, was nicht so recht passt. Und generell war dann Jericho auch recht unzufrieden mit sich selber. Auch so insgesamt auf dem Wege dahin. Und dann hat er seinen Titel verloren. Und er war dann die ersten Wochen nach WrestleMania auch gar nicht mehr gebuckt. Und das hat ihn natürlich auch super gefuchst und genervt. Also er war dann einfach gar nicht, er war nicht bei Raw zugegen und er verliert seinen Titel und es gibt kein Rückmatch oder irgendwie eine Fortsetzung der Fehde oder sonst irgendwas, sondern er taucht einfach erstmal gar nicht mehr auf und wird dann auch mehr oder weniger sang- und klanglos einfach mal, weil da ja die erste Draft-Lottery stattfand, also der erste Roster-Split, da passierte dann eben nichts. Er wurde zu SmackDown gedraftet, aber es hatte einfach keine Rolle. Und das ist natürlich was dann eben auch für einen ehemaligen Undisputed Champion, der seinen Titel gerade verloren hat, auch echt einen Schlag ins Gesicht gewesen ist. Und stattdessen hat ja WWE damals da sehr stark auf Hogan gesetzt, Shaggy.
Ja, Hogan war dann der neue Nummer 1 Herausforderer auf Triple H. Da gab es halt noch mal ein Eingreifen von einem Chris Jericho in diesem Match. Aber allerdings, ich glaube, das war zu Beginn des Matches oder in der Mitte des Matches, hat letzten Endes für das Ende, da wurde Hogan ja noch mal Champion, jetzt nicht wirklich für die Entscheidung da gesorgt. Man hat ihn noch mal gezeigt. Aber es war ganz klar, dass hier ein Chris Jericho mindestens eine Stufe, wenn nicht sogar zwei Stufen weiter nach unten gebuckt wurde. Also vom World Champion, Undisputed Champion, bis in die Midcard. Mehr war er ja zu dem Zeitpunkt dann auch erstmal nicht mehr.
Ja, ist es dann auch einfach so. Ne? Das war bei Backlash, da hat er eingegriffen in das Match. Und das hat natürlich dann nochmal diese Fehde befeuert, weil Triple H hat daraufhin seinen Titel an Hogan verloren. Und es gab bei Judgment Day das Hell in a Cell Match zwischen Triple H und Chris Jericho. Aber das fühlte sich irgendwie dann nicht ganz so geil an, sage ich einmal so. Das Match war toll, muss ich dazu sagen. Ich mag dieses Match sehr gern. Das war vom Wrestlerischen her, von der Dramaturgie her, war das echt gut. Und da gibt's auch kleine witzige Anekdote irgendwo, dass Chris Jericho hat sich im Vorfeld diesen Käfig nochmal angeguckt. Man hat überlegt, was kann man denn da so machen? Weil früher war ja Hell in a Cell. Da stand ja immer auch für diesen großen Bump vom Käfig runter. Und er hat dann gesagt, Mensch, da kann man sich doch was überlegen. Dann lassen wir die Un-Americans eingreifen. Und dann steige ich oben auf den Käfig und spring einfach auf alle drauf irgendwo. Ne? Und Jericho hat zuerst gesagt, das ist ja gar nicht so groß, das Teil. Und dann ist er halt mal hochgeklettert. Und dann stand er oben und hat gemeint, nee, also, das mache ich nicht. Ne? Da springe ich nicht runter. Das tue ich mir nicht an. Und stattdessen versuchen wir, ein Wrestling-Match oder eine Schlacht zu booken, ohne diesen großen Bump. Am Ende gab es ja dann unter anderem den Pedigree oben auf die Käfigdecke quasi und ja auch den Schlag mit dem Barbwire-Bat, wo auch sich der Barbwire in Jerichos Hahn verfangen hat. Also wer sich das anschaut, das ist richtig, richtig eklig. Aber du hast gesagt, Chris Jericho erstmal so ein bisschen wieder runtergestuft und das äußert sich auch darin, dass er dann auch für die nächsten Monate eher in der IC-Division beheimatet gewesen ist. Er war dann beim King of the Ring 2002 war er dann dabei, hat Edge und Val Venus besiegt, ist bis ins Halbfinale gekommen, hat dort auf Rob Van Dam getroffen, hat das Ding verloren. Und da, in der Folge, da kommt dann was du gerade schon angedeutet hast, Shaggy, weil dann ging diese Fehde mit John Cena los.
Ruthless Aggression. Ein junger Wrestler, wir haben da auch schon so oft drüber geredet, namens John Cena, debütierte damals kurz zuvor bei SmackDown gegen Kurt Angle, hat sich mit dem ein bisschen angelegt. Aber so John Cenas erstes großes Pay-Per-View-Match war bei Vengeance. Übrigens Vengeance, ein Jahr später, nachdem Ende der zumindest ein Jahr später, nachdem der Undisputed-Titel damals bei Jericho gelandet ist, muss er jetzt gegen einen Neuling in dessen Debüt antreten. Gut, das hat er bei WrestleMania später auch nochmal gemacht. Hier war es John Cena und gegen den hat er ja sogar auch noch verloren bei Vengeance. Und ja, man hat einen neuen Star entwickelt, aber ein Chris Jericho, der war erstmal nicht mehr wirklich wichtig.
Ja, eine Sache muss ich hier ganz kurz korrigieren. Vengeance 2.2 und Vengeance 2.1 liegen gerade mal 7 Monate auseinander.
Das kann man auch so machen.
Vengeance 2.1 war im Dezember und Vengeance 2.2 war im Juli, glaube ich. Juli oder Juni. Juli war es.
Klar, weil Vengeance ist ja auch immer ein 7-monatiger genau. Pay-Per-View. Oder man gar nicht. Je nachdem, da macht sie WWE, wie sie will.
Genau. Jericho ist dann im Nachgang von SmackDown wieder zu Raw gedraftet worden, auch da ein bisschen hin und her. Und er war hier eigentlich in dieser Zeit in der Fehde mit Edge verstrickt, also in der SmackDown-Fehde mit Edge, und hat versucht, ihn auch dann overzubringen. Die Geschichte mit John Cena war vor allem darin begründet, dass man wollte eine Position für John Cena haben. Und er hat ihn dann eben overgehen lassen, wie man so schön sagt, auch weil er gesagt hat, ich habe irgendwas in dem gesehen. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas war da. Und hier damals, das war ja noch der John Cena mit den mit den Radlerhosen mehr oder weniger, um es mal so auszudrücken. Also noch nicht Doctor of Thugonomics oder sonst irgendwas, sondern der Blutchipper-Cena. Weiter geht's dann für Jericho bei Raw. Und da gab's dann eine Fehde mit Ric Flair. Und wir haben es im Ric Flair-Podcast angesprochen, Shaggy. Ric Flair im Jahr 2002, das war nicht unbedingt der Ric Flair, den man von früher kannte. Auch nicht der Ric Flair, der dann im späteren Verlauf noch die großen Storylines gehabt hat, sondern das war so ein, der war sich sehr unsicher. Und das Match beim SummerSlam, das hat Jericho zwar verloren, per Tap-Out, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, aber da war es dann so, dass auch ein Ric Flair hier, er hat sich auch ein bisschen schwer getan. Das war ein solides Match für das, was es war, aber es war jetzt nichts Herausragendes.
Das ist vollkommen richtig. Aber ich war vom Namen her, war das schon ein cooles Match. Da hatte ich mich damals drauf gefreut. Allerdings war das jetzt nicht wirklich ein besonderes Match. Mich hatte da schon gefreut, dass ein Flair hier nochmal irgendwie als Sieger hervorgegangen ist. Aber das war nicht der Flair, den wir alle sehen wollten. Ich fand es gut, dass Flair dann doch nochmal zurückkam und sein letzter One bei der WWE zumindest ja groß war. Wer mehr über Ric Flair hören möchte, hört doch bitte in den Ric Flair Podcast rein. Auch den haben wir damals in 2 Teilen herausgebracht. Hier geht's um Jericho und für den ging's dann auch weiter und zwar nochmal mit Titelgold.
Genau, er hat sich dann nochmal den Continental-Title geholt von Rob Van Dam, hat eine kurze Zeit später wieder an Kane verloren. Und im Anschluss, da muss ich gleich mal fragen, wie dir das gefallen hat, weil er hat im Anschluss ja dann ein Tag-Team gebildet mit Christian. Wie hat dir das gefallen? Ich meine, für Jericho ist es ja schon eine Rückstufung, muss man sagen. Also innerhalb von quasi einem Jahr vom Undisputed Champion der WrestleMania-Headlines, zumindest nominell, hin zu IC-Title und dann zum Tag-Team-Title. Das ist schon ein Abstieg, muss man mal ganz klar so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Abstieg, das habe ich ja eben schon gesagt. Wobei ich jetzt sagen muss, dass die Zeit mit Christian an seiner Seite, die hat mir wirklich wiederum wieder sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde, dass das zwei ähnliche Wrestler in irgendeiner Art und Weise waren. Ich finde auch, dass ein Jericho, der ja, wo man heute kann man sehen, dass es ein riesengroßer Star ist. Ich seh das bei Christian im Grunde auch. Das wird auch noch kommen, dass die Leute ihn als großen Star akzeptieren werden. Und hier war jemand wie Christian, der viel auch von einem Jericho hier nochmal lernen konnte. Die haben einen ähnlichen Werdegang gehabt, auch lange im Tag-Team angetreten und so weiter und so fort. Ich mochte die beiden sehr zusammen und hier beide zusammen zu sehen, weil ich auch finde, dass hier gerade Christian auch von seinem Charisma noch einiges zeigen durfte an der Seite von Jericho. Und da ist Christian nochmal aufgeblüht. Also für mich war das eine tolle Zeit und auch dann die Geschichte, die dann gegeneinander war, hat auch super gut funktioniert.
Und das hat ja noch ein bisschen gedauert. Wir sind ja hier noch vor WrestleMania 19, also das dauerte dann eben noch ein ganzes Stück. Man hat das hier schon mal probiert und ich mochte die beiden auch und die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Also ich als Zuschauer habe die damals als Team sofort akzeptiert, weil ich mir gedacht habe, zum einen, mein Gott, beides Kanadier, ne? Also die kennen sich doch da alle. Kanada ist nicht so groß, die wohnen doch alle nebeneinander irgendwo und der Hard Dungeon ist direkt nebenan. Gefühlt. Ja, und die beiden haben auf jeden Fall sich das Tag-Team-Gold geholt von Kane und dem Hurricane damals. Auch übrigens ein schönes Team da, muss ich sagen. Also Kane und Hurricane fand ich damals auch echt witzig, haben dann später, kurze Zeit später den Titel dann wieder an Goldust und Booker T verloren. Da waren auch noch Fatal 4-Way, waren auch die Dudleys, William Regal und Lance Storm mit dabei. Also ganz viele alte Bekannte, die wir hier gehabt haben. Und dann sind wir schon auf dem Weg Richtung Royal Rumble Match. Und Jericho hatte sich dann damals Shawn Michaels ausgesucht als Ziel. Und das ist dann so die erste große Shawn Michaels-Fehde, die wir hier für Jericho gehabt haben. Wir haben im späteren Verlauf das ja nochmal gehabt. Aber Shaggy, erklär mal, was ist denn da passiert? Jericho hat ja die Möglichkeit gehabt, durch einen Sieg in einer Over-the-Top-Rope-Challenge sich den Startplatz auszusuchen für den Rumble. Und er hat sich ja den Startplatz Nummer 2 gesucht, damit er mit Shawn Michaels hier im Ring stehen kann.
Genau, denn Shawn Michaels, mit dem wollte er sich messen. Er hat selber gesagt, er wurde immer mit Shawn Michaels verglichen, aufgrund auch seiner, klar, langen, blonden Haare, seiner Statur, seinem Wrestling-Stil. Aber eigentlich ist er besser als Shawn Michaels. Er will auch beweisen, dass er besser als Shawn Michaels ist. Und das wird er beim Royal Rumble beweisen. Da One-on-One am Anfang die ersten beiden. Er ist besser als Michaels, das will er ihm zeigen. Das will er allen zeigen, das will er sich vor allem auch zeigen. Und darum, das war die Story.
Genau, und da hat man noch gedacht, das wird hier so ein faires Aufeinandertreffen werden. Jericho hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass Shawn Michaels eine riesige Inspiration für ihn gewesen ist, auch Wrestler zu werden. Wir haben es ja im ersten Teil angesprochen, dass er ja Shawn Michaels auch schon damals in diesem Hotel angesprochen hat und Tipps beraten und Raten gesucht hat irgendwo. Also da war schon die Nähe war da schon irgendwie da. Hier war es dann aber so, dass man ja auch so ein bisschen auf fiese Tricks gesetzt hat, ne? Also dass Jericho hier seinen Kollegen Christian ja eingespannt hat, der sich dann als Jericho verkleidet hat, damit Jericho Möglichkeit hat, Shawn Michaels hinterrücks zu attackieren. Man hat also so ein bisschen damit gespielt, dass das eine faire Fehde werden würde, aber zugleich war Jericho dann eben doch relativ hinterlistig hier unterwegs. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu WrestleMania und da gibt's auch für Jericho so mehrere Gegner, die wir hier gehabt haben. Also eigentlich stand natürlich diese Geschichte mit Shawn Michaels im Fokus, aber er hatte auch beispielsweise auch noch ein Match gegen Jeff Hardy bei No Way Out gehabt, aber oder auch gegen Test, hat auch noch ein bisschen gefädelt, aber die eigentliche Geschichte ist natürlich das Match gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 19. Und Shaggy, auch das ist ein richtig cooles Match, ein richtig geiles Wrestling-Match, was man bei WrestleMania oft ja so in der Midcard hat. Und gekrönt ja dann durch den endgültigen Heel-Turn hier. Man hat ja gedacht, dass Jericho und Michaels dann am Ende nach geschlagener Schlacht quasi umarmen sich und Mensch hier Vorbild und Meister quasi im Ring und alles ist gut und die werden jetzt wieder Freunde und so. Aber dann gab's ja die fiese Attacke.
Ja, das war schon auch ein WrestleMania-Moment. Also den Moment habe ich auch immer noch gut in Erinnerung. Es war ein tolles Match der beiden, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Am Ende gab es den Sieg von Shawn Michaels und die faire Umarmung der beiden, so dachte man. Denn es gab natürlich daraufhin den Low Blow und man wusste, die Geschichte mit den beiden ist sicherlich noch nicht vorbei für immer. Die werden nochmal aufeinandertreffen. Jericho hat sich jetzt etabliert als Heel und für ihn sollte er jetzt auch wieder eine neue Zeit beginnen. Er sollte jetzt jemanden bekommen, den er schon lange mal im Ring haben wollte.
Ja, sehr lange. Sehr lange ist es her, weil nach WrestleMania 19 ist natürlich Goldberg bei WWE aufgeschlagen. Und ja, wir haben die Story mit Goldberg, haben wir ja schon angesprochen. Und es gab immer diese ablehnende Haltung von Goldberg gegen Chris Jericho hier anzutreten. Wir kennen auch seine Meinung, was kleinere Wrestler angeht, die gegen größere Wrestler antreten. Unrealistisch und sowas hat er auch mir nochmal in einem Interview persönlich gesagt übrigens. Also auch das kann man, glaube ich, noch bei uns auf dem YouTube-Kanal ganz weit in den Archiven nachkramen. Ja, Shaggy, Goldberg gegen Chris Jericho, wie war das damals?
Ja, hat für mich nicht funktioniert so richtig, muss ich sagen. Also die Fehde, klar, Jericho wollte das immer, aber so richtig hat's auch nicht gepasst. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass ein Goldberg vielleicht nicht 100% einverstanden war und 100% bei der Sache war. Es gab, wie so oft auch hier, ein kann man sagen, Attentat. Er ist auch mit einer Limousine, also Goldberg wurde von einer Limousine angefahren. Und dann hat sich jemand über Wochen versucht herauszufinden, wer könnte der anonyme Fahrer gewesen sein. Entpuppte sich meines Wissens als Lance Storm, der das aber dann im Auftrag von Chris Jericho wohl gemacht haben soll. So hat es zumindest ein General Manager Steve Austin, oder Co-General Manager war er, glaube ich, damals auch nur in Anführungsstrichen rausgefunden, führte dann zu einem Match der beiden. Es gab übrigens in der Fehde auch das allererste Mal das Highlight Reel. Also Goldberg war, glaube ich, der allererste Gast im Highlight Reel. Ein Interviewsegment, was in den folgenden Jahren ja noch häufiger kommen sollte. Das Match bei Bad Blood in diesem Jahr entschied dann aber Goldberg ganz klar. Und da war auch die Geschichte schon wieder vorbei.
Ja, es war aber eines der besseren Goldberg-Matches, muss ich sagen. Das lag nicht unbedingt an Goldberg, sondern logischerweise an Chris Jericho hier.
Also Jericho hatte Bock, das hat man gesehen, hat es endlich geschafft, aber so letzten Endes, und für mich hat es nicht so ganz funktioniert. Das Match war in Ordnung, klar, wenn man sagt, eines der besseren Goldberg-Matches, ist es immer noch kein 3-Sterne-Match. Und trotz allem war es schon, also das war schon kein schlechtes Match, das hat schon gepasst, aber die Fehde insgesamt hat bei mir nicht richtig funktioniert.
Nee, da bin ich auch komplett bei dir. Man hat sich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an die WCW und man wusste auch, wie es ausgeht, weil Jericho, der musste nicht unbedingt im Main Event gepusht werden und du wusstest, dass Goldberg ohnehin für eine Title Run hier eben geplant gewesen ist. Match war okay, auch Goldberg hat hier durchaus versucht, was zu verkaufen, denn Chris Jericho hat sich alle Mühe gegeben, ihn gut aussehen zu lassen. Das hat bis zu einem gewissen Grade funktioniert, aber natürlich die Limitierungen eines Goldbergs, die bleiben eben trotz alledem irgendwo bestehen. Für Chris Jericho ging es danach weiter, wieder in der Midcard. Weiterer Intercontinental-Title-Gewinn, erneut gegen Rob Van Dam. Es war sein 6. Titelgewinn jetzt inzwischen und hat dann aber auch kurze Zeit später wieder an Rob Van Dam verloren. Und danach begann die Storyline mit Trish Stratus und dann im späteren Verlauf auch mit Christian, die ja dann bei WrestleMania 20 ihren Höhepunkt finden sollte. Shaggy, wie war das denn damals? Das ist ja so eine Storyline eigentlich für dich als alten Herzensbrecher.
Natürlich, gerade wenn dann so Damen wie eine Trish Stratus oder auch eine Lita involviert, weil Lita war ja auch noch involviert, darf man nicht vergessen. Da ging es ja auch irgendwie um so eine Wette, wer als erstes welche Frau rumkriegt. Das ist ein bisschen wie bei uns, unserer Wette von damals, falls du dich erinnerst. Und so, ja, eigentlich war es ganz genauso, auch mit dem Ende, das auch ganz genauso war. Ich auf der Position.
Ich weiß nicht, wovon du redest, aber es ging da auf jeden Fall um einen kanadischen Dollar übrigens, bevor jetzt hier irgendjemand glaubt, dass das, was Shaggy sagt, wahr ist.
Ja, es ging auch darum, wer dann wirklich die Dame rumkriegt. Und Trish Stratus, die ja von irgendwann da nach einiger Zeit des Abwehrens dann doch von einem Chris Jericho angetan war, hat dann aber rausgefunden, dass dahinter eine Wette gesteckt hat und war dann natürlich sauer auf ihn. Der hat sich dann aber doch geändert und hat gesagt, er meint es aber auch ernst und so weiter. Das führte dann aber ja zu einem Turn bei WrestleMania.
Ja, also Christian. Es gab das Match der beiden bei WrestleMania, Christian gegen Chris Jericho, und du hast es richtig angesprochen, es gab ja dann wirklich so ein bisschen die Puppy-Love-Story, also Chris Jericho, der es dann ernst mit Trish meint und dass er eben ihr nicht nur Gefühle vorgespielt hat, sondern wirklich mehr sein möchte als Freunde, und Christian, der dann gesagt hat, Mensch, vergiss doch die Alte, und hat die ja unter anderem, also die Alte, sage ich jetzt mal so ganz despektierlich, also hat ja Stratus sogar in die Walls of Jericho genommen, und daraus resultierte ja dann dieses Match bei WrestleMania 20. Und das war ein tolles Match. Also auch hier wieder so ein Wrestling-Match innerhalb der WrestleMania-Card. Und das hat mir super gut gefallen. Also die beiden haben da wirklich eine tolle Geschichte erzählt. Und auch hier, Shaggy, gab es einen Turn, einen großen Turn, aber diesmal nicht von Chris Jericho, sondern von Christian.
Ja, und von Trish Stratus. Von Trish Stratus vor allem in der Hinsicht. Letzten Endes war es Jericho hier, der ja hintergangen worden ist, der verarscht worden ist von den anderen beiden. Und ich mochte diesen Moment sehr. Und ich mochte es sehr, dann auch Trish Stratus und Christian zusammen zu sehen. Die haben sich ja dann im Ring auch bei WrestleMania 20 dann nochmal geküsst. Und ein Jericho war not amused. Und das wäre eigentlich eine richtig große, geile, längere Story hätte sein können, weil ich, wie gesagt, Christian und Jericho, finde, die passen super gut zusammen, auch als Gegner.
Ja, die Fehde ging ja auch noch ein bisschen weiter, muss man hier dazu sagen. Es war ja nicht, dass bei WrestleMania Schluss war, sondern das gab ja dann noch bei Backlash, gab es ein Handicap-Match, was Jericho gewonnen hat, und dann kurz Zeit später bei Unforgiven auch noch ein Leiter-Match um den IC-Championship, den sich Chris Jericho dann erneut umschnallen sollte. Das war dann das 7. Mal und hat damals auch den Rekord quasi eingestellt. Ich mochte die Fehde der beiden sehr. Also gut, dieses Handicap-Match hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, sage ich mal so. Aber die beiden haben eine gute Chemie im Ring gehabt. Die Storyline, die war absolut in Ordnung. Die Heat war quasi da zwischen den beiden. Und auch das Leiter-Match war nicht ganz so spektakulär, vielleicht auch nicht ganz so stark wie Jericho gegen Benoit damals beim Rumble. Aber ist trotzdem auch ein richtig gutes Match gewesen. Aber ja. Die Titelregentschaft war jetzt nicht so mega lang.
Nee, die war tatsächlich nicht so mega lang. Den Titel hat er dann wieder verloren bei Taboo Tuesday. Und da, Taboo Tuesday war ja der WWE Pay-Per-View, wo die ein bisschen interaktiv war, wo das Publikum so ein bisschen entscheiden konnte, wer gegen wen antritt, welche Match-Stipulation man hat. Und hier war es so, dass der Gegner von Chris Jericho noch nicht feststand bis zum Taboo Tuesday, bis zum Pay-Per-View. Und dann konnte das Publikum da auswählen. Man hatte da eine Auswahl zwischen so Leuten, die total abgeschlagen waren, wie ein Chuck Palumbo, wenn ich mich erinnere. Rodney Mack war, glaube ich.
Rodney Mack, ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, ey, als
Schwede. Steven Richards, selbst Maven, Hurricane, Christian aber auch. Das war überraschend, dass er es nicht wurde. Batista, und das war für mich die größte Überraschung, dass der es nicht wurde, wurde letzten Endes ein Shelton Benjamin, der scheinbar doch beim Publikum zu Hause ankam. Ich gehe mal von aus, dass das eine reale Wahl war. Was glaubst du? Und Shelton Benjamin war es letzten Endes auch, der wirklich dann Jericho überraschend den Titel abnehmen durfte.
Ja, über Shelton Benjamin haben wir ja auch schon mal in Helden aus der zweiten Reihe gesprochen. Der war hier ja auf dem Weg so ein bisschen nach oben. Also das war so die Zeit, wo Shelton Benjamin heiß gewesen ist als Singles-Wrestler. Und das hat man dann eben auch am Fernseher gemerkt und hat ihm dann offensichtlich hier die Gunst geschenkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gelesen oder ich habe nicht mitbekommen, ob das jetzt eine echte Abstimmung gewesen wäre, aber da ja hier sogar Prozentzahlen mit dabei sind, sage ich jetzt einfach mal, die war echt und das
Publikum. Genau, wo sollen sonst die Prozentzahlen herkommen?
Genau das war nicht nur einfach Balken oder so, sondern das muss echt gewesen sein. Auf jeden Fall war Jericho hier zu dem Zeitpunkt wieder seinen Titel los und ja, Shaggy, dann geht's weiter in Richtung 2000 und ja, 4, muss man sagen, und ja, da auch jetzt 2-3, 2-4, da haben wir dann noch Survivor Series Elimination Match gehabt, wo dann die Teammitglieder im Anschluss hier General Manager bei Raw werden durften. Ja, Titel wurde damals vakantiert und sollte dann ja im späteren Verlauf anderswo ausgefochten werden, nämlich im Elimination Chamber damals, und da war Chris Jericho auch dabei mit Triple H, Chris Benoit, Batista, Randy Orton und Edge. Tja, auch da hat Chris Jericho das Nachsehen gehabt. Am Ende war es Triple H, der hier gewonnen hat. Aber Chris Jericho zumindest wieder in der Region um den Titel hier mit dabei. Und dann sind wir ja, wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, bei Richtung WrestleMania im darauffolgenden Jahr. Da muss man dann ja sagen, da war das ja schon eine relativ große Storyline, weil Chris Jericho hat ja schließlich Money in the Bank erfunden, Shaggy.
Ganz genau, es war seine Idee, seine Matchart, zumindest laut Story damals. Bei WrestleMania 21 das allererste Money in the Bank Ladder Match, und das ist ja nun wirklich ein legendäres Match und eines, das muss man eigentlich so sagen, besten WrestleMania Matches aller Zeiten. Hat super Spaß gemacht damals noch mit einem Shelton Benjamin, ein Kane, ein Christian, ein Edge und ein Chris Benoit mit in diesem Match. Letzten Endes war es auch, wir wissen alle, dass hier war es nicht Jericho, der das Match gewonnen hat. Nein, es war dann auch Edge, der allererste Kofferträger war. Aber tolles Match und wichtig auch für die Story. Und ich fand gerade da Jericho, als er das Match vorgestellt hat, diese Promo fand ich super gut.
Ja, man hat natürlich als Zuschauer gedacht, dass Jericho hier das Match auf jeden Fall gewinnen muss. Es ist ja sein Match schließlich. Aber im Endeffekt hat es gerade jemanden wie Edge, der damals ja schon als Heel unterwegs gewesen ist, aber ihm fehlte da wirklich noch so dieser letzte Kick. Und da hat der Money in the Bank Koffer dafür gesorgt, dass er den eben bekommt. Und dieses Ultimate Opportunist Gimmick war ja quasi damit geboren. Jericho, ich weiß nicht, ich habe ihn damals, war er halt irgendwie so, er war da und man konnte ihn jederzeit irgendwo gut einsetzen und gut in den Main Event pushen. Aber ich habe ihn damals nicht so als den Top-Player angesehen. Ich weiß nicht, wie hast du das damals gesehen? Ich meine, er war ja schon dann da auf der Jagd nach dem Titel, aber irgendwo fehlte da was. Ich habe ihn immer gern gesehen, aber so dieser endgültige Push nach oben, der hat dann da noch gefehlt, oder?
Ja, der war ja im Vorfeld schon mal da gewesen, aber er war zu dem Zeitpunkt für mich zumindest, klar, wrestlerisch sicherlich, aber so vom Standing her eher wirklich in der Midcard, Upper Midcard-Riege. Der war zu dem Zeitpunkt einfach kein Main-Eventer, wo man dann auch wirklich glaubhaft denken konnte, der könnte die World Champions besiegen oder sollte die World Champions besiegen. Da wurde er einfach von den WWE offiziell nicht gesehen und dadurch wurde er auch dahin nicht gepusht, ganz klar. Also Money in the Bank Ladder Match, cool. Man wusste ja nicht genau, was damit passieren würde mit dem Koffer. Das war ja alles noch ganz, ganz frisch. Und für ihn ging es ja auch dann weiter in der Midcard-Riege, beziehungsweise wieder weiterhin im Intercontinental-Titelbereich erstmal.
Genau, er hat ja dann nochmal Shelton Benjamin herausgefordert bei Backlash und im Anschluss gab es dann ECW One Night Stand damals. Und das mochte ich super gern übrigens. Also Chris Jericho gegen Lance Storm, Jericho damals als Lionheart unterwegs. Das fand ich schon richtig stark. Wir müssen ohnehin nachher nochmal so ein bisschen über die verschiedenen Personas von Chris Jericho sprechen und da auch nochmal vielleicht drüber sprechen, was wir besser finden und was unsere Favoriten da gewesen sind. Also er hat hier sein Y2J-Gimmick abgelegt und ist dann als Lionheart angetreten, wie er es damals auch bei der ECW getan hat. Am Ende gab es einen Eingriff von Jason und Justin Credible, sodass da die Impact-Players wieder zusammen gewesen sind und sich den Sieg geholt haben. Jericho mit einem fiesen Singapore-Cane-Schlag, den er hier abbekommen hat. Das war schon cool, das hat mir gut gefallen. Nach drauf ist Jericho hier geturnt und war dann wieder kurzzeitig im Main-Event zugegen, nämlich gegen WWE-Champion John Cena. Ja, es gab bei Vengeance, schon wieder Vengeance übrigens.
7 Monate später.
Genau, gab's später einen Triple-Threat-Match mit Christian. Chris Jericho und John Cena. Auch da wenig überraschend, dass John Cena das Ding hier gewonnen hat. Da habe ich mir damals sogar die DVD von gekauft, weil ich diesen Vengeance-Event sehr gerne mochte. Das war ja diese Zeit, wo wir quasi beide Champion-Titel bei Raw gehabt haben. Das war nur eine ganz kurze Phase, aber da haben wir dann innerhalb des Roster-Splits beide großen Gürtel auf einer Raw Pay-Per-View-Card gehabt. Da hatten wir auf der einen Seite John Cena, Chris Jericho und Christian im Co-Main-Event, und im Main-Event gab es dann das Hell in a Cell-Match zwischen Triple H und Batista. Also da weiß ich noch, dass ich damals die DVD mir geholt habe, weil ich dann auch in Verbindung mit diesem großen WrestleMania-Rematch Shawn Michaels gegen Kurt Angle, das wollte ich haben und das wollte ich mir ins Regal stellen. Ne?
Aber ich muss sagen, die Fehde mit Cena hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade weil Cena, als WWE-Champion, der brauchte ja auch irgendwie einen guten Gegner. Die beiden hatten eine super Chemie miteinander, finde ich. Und ich finde, die Fehde hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und auch die Involvierung eines Christians, der damals ja als Captain Charisma an der Seite von Tyson Tomko auch Upper Midcard, ja, in dem Fall hier auch Main Event, Luft zu zeitweise schnuppern durfte, das fand ich super. Das hat richtig gut funktioniert. Und aber ein Chris Jericho, der war kurz vor seiner nächsten Auszeit. Die nutzte er. Da nutzte man ja auch quasi die Fehde mit Cena, ihm nochmal in die Auszeit zu schicken.
Genau, es war ja dann so, dass er auch mal eine Pause vom Wrestling haben wollte. Ich meine, der gute Mann ist jetzt hier wirklich sehr viele Jahre nonstop on the road gewesen. Wir haben es gesagt, Karrierebeginn da schon vor gut 20 Jahren. Und er hat ja auch immer diese Side-Projects gehabt. Ne? Er hat mal hier in Filmen mitgespielt, er hat vor allem der Musik gefrönt mit Fozzy und anderen Projekten. Also er war da sehr untriebig. Und er hat ja auch ein bisschen gesehen, dass jetzt WWE nicht unbedingt auf ihn setzt. Also dass er eher so immer zum Aufbau von anderer Talente da verwendet wird. Und da hat er dann eben auch gesagt, gut, dann gehe ich halt. Aber man hat es eben dann auch hier genutzt, um ja John Cena nochmal overzubringen. Es gab ja dieses You're Fired-Match bei Raw. Und dann im Anschluss ist er dann erneut von Eric Bischoff gefeuert worden. Auch da ein schöner Rückbezug irgendwie. Und wir wissen auch, ein Chris Jericho ist sich für sowas ja auch dann nicht zu schade, oder?
Ja, klar war er sich dafür nicht zu schade. Jericho liebte das Wrestling, lebte das Wrestling, und er wollte ja auch eine Auszeit nehmen. Und warum nicht diese Referenz mit Eric Bischoff nochmal ziehen, das hat zwar mit Sicherheit nicht jeder verstanden, aber viele Leute, die sich gerade speziell mit dem Wrestling beschäftigt haben, die wussten ja auch, was damit auch gemeint war. Und ich finde, das hat auch sehr, sehr gut gepasst. Und ich finde auch schön, dass Jericho da so mitgemacht hat.
Und Jericho, wie gesagt, hier dann auch sehr aktiv, was das Musikgeschehen angeht. Ne? Also, wenn man sich so die Zeiten anschaut, wo Fozzy dann wirklich viel gemacht haben, also das erste Album kam 2000 raus, dann das zweite 2002 und dann All That Remains, das war ja so ein bisschen das Durchbruchsalbum, muss ich sagen, das mochte ich auch sehr gern, das war dann eben 2005 und da ist er dann auch viel getourt und hat einfach das Rockstar-Leben genossen und das ist ja auch schon sehr oft in seinen Lifestyle einfach übergegangen. Und
ja. Gerade die Zeit war total wichtig für ihn als Musiker dann auch. Da hat sich Fozzy dann final nochmal so richtig gefunden und war danach ja auch eine wichtige Band. Und wenn man Chris Jericho auf die Zeit anspricht, wird er wahrscheinlich nicht sagen, das ist doch da, wo der Olaf mal bei mir auf dem Konzert war. Aber das war genau die Zeit, wo dann Fozzy sehr viel getourt ist.
Genau, also er wird mich garantiert nicht gesehen haben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich fand es eben echt schön, ihn da zu sehen. Und vor allem auch, weil da viele Wrestling-Fans einfach zugegen gewesen sind. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Aber er hat damals, wie gesagt, es müsste 2006 irgendwann um den Dreh gewesen sein, hat sich nicht in die Karten schauen lassen, sagen wir es einfach mal so, ob er wieder wrestlen würde oder wann. Weil auch da muss man ja sagen, wir sind jetzt im Jahr ja 2005, 2006 irgendwo so um den Dreh. Er hat ja auch schon ein paar Jährchen hier dann auf dem Buckel gehabt. Ne? Er war 35, 36, 37. Das ist dann schon die Zeit, wo man damals so langsam dran gedacht hat, ein bisschen kürzer zu treten. Er hat das gemacht, hat sich vor allem hier auch diesen Traum erfüllt. Das ist ja auch was, Shaggy, da muss man auch mal sagen, Jericho ist ja, der ist ja nicht nur ein Catcher, sondern der ist ja auch wirklich ein Künstler. Er hat inzwischen ja mehrere Bücher geschrieben. Also es gibt da drei Bücher allein über seine Wrestling-Karriere. Der ist jemand, der schreibt, der ist jemand, der malt, der ist jemand, der konzeptioniert. Also der ist schon ein kreativer Kopf einfach insgesamt. Und kreative Köpfe neigen ja eben dazu, nicht nur eine Sache zu machen.
Eben, da sprichst du natürlich mit dem Richtigen gerade hier. Der hat ja auch ein bisschen Stand-up gemacht, sowas hat er gemacht. Und natürlich war er dann auch gehäufter auch in Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen auch zu sehen. Später kam ja noch war es Dancing with the Stars, also die Tanzshow und was er alles da auch so gemacht hat. Also er war ja mittlerweile jemand mit einem bekannten Namen, der auch durch die amerikanischen Shows dann irgendwie tingeln konnte. Und das hat er auch so ein bisschen getan, hat es als Promo für sich, Promo für Fozzy und möglicherweise für eine bevorstehende Rückkehr. Du hast One More Match Chance angesprochen. Es sollte ja noch mehr werden als nur ein Match. Beziehungsweise startet es ja nicht mit der Rückkehr von Jericho, sondern mit so einer Vignetten die man noch nicht zuordnen konnte damals. Und viele haben gehofft, das könnte doch die Rückkehr des Y2Js sein. Es war letzten Endes eine Rückkehr von einem Jericho. Wir erinnern uns an diese Matrix-ähnlichen Vignetten, wo dann diese Zahlen durchs Bild irgendwie gehuscht sind. Und man hat gehofft, dass dann irgendwann Jericho damit zurückkommt. Und es war letzten Endes so. Aber so cool war die Rückkehr dann doch nicht, wie viele gehofft hatten, oder?
Nee, man hat sich ja vieles ausgemalt, wer es sein könnte. Und es war dann im Endeffekt Chris Jericho. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Er ist ja dann irgendwann, nachdem diese Vignetten ja überall durchs Internet gegeistert sind, ist er dann ja im November 2007 zurückgekommen. Und da gab es ja auch diese Geschichte mit Save Us Jericho vor dem unglaublich langweiligen Randy Orton damals. Da hat man ja gehofft, so jetzt gibt's diesen Wechsel und es passiert wieder was. Und man muss leider sagen, das war dieser Codebreaker Jericho, wie er heutzutage ja gerne mal genannt wird, weil er damals auch diesen Finishing-Move mit eingeführt hat. Das war aber schon ziemlich kacke. Also ich fand den unfassbar langweilig und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat gar nicht geklickt, dieser Charakter. Und ja, da hat man sehr schnell gesehen, dass das nicht der Weg ist, den Jericho hier einschlagen würde. Ne? Also es gab ja dann noch diese Fehde mit JBL zwischenzeitlich, wo es ja da auch diese Blutfehde gegeben hat, also wo es richtig saftig zur Sache ging. Jericho war dann auch nochmal Intercontinental Champion, aber so richtig geil war das nicht. Deswegen glaube ich, diese Codebreaker-Sache, muss man da viel drüber reden, Shaggy?
Nicht wirklich. Also der Codebreaker ist das, was noch hängen geblieben ist, weil das ja auch immer noch ein Move ist, den er jetzt auch weiterhin noch benutzt. Aber so den Rest, da sollte man so ein bisschen den Mantel des Schweigens holen. Das war, glaube ich, wirklich der schlechteste Jericho-Charakter, den er gebracht hat. Zumindest ja. Bei den würden das die meisten Leute sagen, weil es auch nicht so funktioniert. Da kam ja als Aalklatter Face auch irgendwie zurück in die Fehde mit Randy Orton. Die war schon nicht gut. Ich will es mal so sagen. Gut, Randy Orton hat eine Fehde mit The Fiend, die ist die schlechteste überhaupt. Da kann jetzt natürlich auch diese Fehde nicht mitmachen.
Alter, das wirst du auch nicht müde, oder? Das wirst du auch nicht müde, das zu erwähnen, oder?
Nee, warum? Also ich meine, wenn man schon das Schlechteste in der Geschichte von Raw zeigt, dann bitte kann man das so gerne machen. Aber das war jetzt nicht das Schlechteste. Da ging's noch schlechter für Randy Orton. Ich habe es gerade schon gesagt. Und auch die Geschichte mit die Fehde mit JBL war blutig, aber hat letzten Endes auch keinen so wirklich interessiert. Du hast den Intercontinental Titel nochmal angesprochen, den hat er sich nochmal holen dürfen gegen Jeff Hardy. Aber interessanter war dann doch, was danach folgen sollte. Und zwar mit einem alten Kontrahenten, wir haben es schon angesprochen, die Fehde war noch nie wirklich richtig beendet aufgrund der Attacke bei WrestleMania ein paar Jahre zuvor, der Low Blow gegen Shawn Michaels. Die beiden sollten nochmal aufeinandertreffen.
Ja, also nicht nur aufeinandertreffen, das war ja eigentlich eine andere Fehde, wo sich Jericho hier eingemischt hat. Es gab ja die Fehde zwischen Shawn Michaels und Batista. Batista hat ja Michaels damals vorgeworfen, dass dieser es genossen hätte, Ric Flairs Karriere zu beenden bei WrestleMania. Und da hat sich dann eben Jericho eingemischt. Und war unter anderem Special Referee, hat versucht, da so ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann gab es ein Match zwischen Batista und Michaels mit Jericho als Special Referee. Das hat Shawn Michaels gewinnen können, indem er erst eine Knieverletzung vorgetäuscht hat, dann die Switch-In-Music gezeigt hat. Daraufhin gab es dann, ein Disput, sage ich einfach mal, zwischen Jericho und Michaels, weil Jericho gesagt hat, hier, du hast doch betrogen und dieses Hin und Her zwischen den beiden hat dann ein bisschen angedauert, bis dann Michaels auch wirklich zugegeben hat, dass er hier eben die Knieverletzung nur vorgetäuscht hat. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Jericho sich danach wieder in Switch Music eingefangen hat. Also dieses Hin und Her, das mochte ich damals sehr gern, vor allem, weil man nicht genau gewusst hat, wer ist denn jetzt der Gute, wer ist der Böse. Man konnte irgendwie alle Parteien so ein bisschen nachvollziehen. Und es gab ja dann ein erstes Match zwischen den beiden bei Judgment Day. Und da gab es ja sogar noch den Handshake. Aber das war natürlich jetzt trotzdem nicht so, dass beide hier irgendwie große Freunde gewesen wären, sondern dass diese Fehde, die baute sich langsam auf, Shaggy, und langsam hat man dann auch gemerkt, dass die Fans eher auf Seiten von Shawn Michaels stehen und nicht so sehr auf der Seite von Chris Jericho.
Ganz genau. In Folge dieser Fehde gab es ja dann auch dann den finalen Heel-Turn von Chris Jericho, und an Chris Jericho, den will man ja eigentlich, oder zumindest in der Zeit wollte man den unbedingt auch wieder als Heel sehen, und das hat auch deutlich besser funktioniert, als dann auch wirklich die Charakterdarstellung klar war. Wir hatten hier Shawn Michaels als Face und Chris Jericho als Heel auf der anderen Seite. Dann war die Fehde wirklich am Brodeln. Und die Fehde war ja auch nicht nur für mich eine der besten Fehden des Jahres. Es wurde ja sogar von Pro Wrestling Illustrated und ich glaube auch vom Wrestling Observer zur Fehde des Jahres gewählt von den Fans, von den Zuschauern. Tolle Matchserie der beiden gegeneinander. Tolle Geschichte. Also Jericho hatte den ja, wie Codebreaker Jericho hinter sich gelassen und war gerade in der Entwicklung eines neuen Charakters, in dieser Fehde passiert ist. Und ich finde, also was soll man sagen, wenn man dann die Namen hört, Jericho gegen Shawn Michaels, das kann nur geil sein.
Hier ist natürlich auch wichtig die Art und Weise, wie Chris Jericho hier geturnt ist. Es gab ja dann nochmal ein Highlight-Reel und da gab es dann den endgültigen Split, beziehungsweise den endgültigen Heel-Turn von Chris Jericho. Da gab es ja erneut den Low-Blow, wie wir es auch schon bei WrestleMania 19 gehabt haben. Und dann hat ja Chris Jericho Shawn Michaels in diesen Fernseher, in diesen Jerry-Tron geworfen und Shawn Michaels Auge verletzt. Und das war ja dann eigentlich so der Initialfunken, der hier dafür gesorgt hat, dass Chris Jericho wirklich dann auch ein absoluter Heel gewesen ist in dem Augenblick. Ne? Weil jemand anders in eine Glasscheibe schmeißt, das weiß Shawn Michaels am besten, der ist dann auch als Heel absolut etabliert. Dazu hat sich ja Jericho im Verlauf auch noch Lance Cade als ja, Schützling, als Begleiter hier gesichert. Und vor allem das ganz Wichtige ist auch, er hat ja im Verlauf auch seine komplette Persona geändert. Also das finde ich eben hier auch noch ganz, ganz wichtig, dass er dann The Best in the World at What I Do Maxime langsam an den Tag gelegt hat. Also hier zu Beginn der Fehde war er, was die Outfits angeht, noch relativ normal, auch da noch die langen Hosen. Das haben wir später auch anders gesehen. Dann hat er zum ersten Mal eine kurzen Hosen getragen, aber so er hat sein Entrance geändert. Also kein großes Gepose mehr, keine großen Gesten mehr, sondern langsam und ruhig. Und Shaggy gerade auch in Interviewsegmenten eine ganz andere Sprache, die Jericho an den Tag gelegt hat und auch ja anders gekleidet. Er ist ja dann auch wirklich mit dem Anzug zum Ring gekommen, nichts mehr mit Rock'n'Roll-Lifestyle hier oder sonst irgendwas, sondern ein ernsthafterer Jericho und dadurch auch ein viel, ich sag's mal, bedrohlicherer Jericho, als wir ihn vorher gehabt haben.
Ja, absolut. Also du hast den Sprachrhythmus angesprochen. Der hat deutlich langsamer, deutlich ruhiger und nachdenklicher gesprochen. Er hat die Anzüge getragen, hatte die Haare auch nochmal so minimal anders. Der Charakter war ja angelehnt an den Charakter von Javier Bardem aus dem Film No Country for Old Men von den Coen-Brüdern. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens. Und nicht umsonst Javier Bardem, einer der besten Schauspieler seiner Zeit und nicht der Oscar-Gewinner auch dafür. Ich glaube, auch für diese Rolle einen Oscar bekommen. Das hat schon zu Jericho super gut gepasst. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Lance Cade war ja nur kurzzeitig an seiner Seite. Jemand, der auch leider zu früh von uns gegangen ist, auch ein Riesentalent gewesen, wie ich finde. Also diesen Charakter, den mochte ich total gerne. Für mich einer der besten Jerichos, the best in the world at what he does.
In meinen Augen sogar der beste Jericho, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil das ist gerade diese Fehde gegen Shawn Michaels. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was ist so das Erbe von Chris Jericho, ich glaube, da werden sehr, sehr viele sagen, diese Fehde gegen Shawn Michaels, die dann hier losgetreten worden ist. Und die hätte nicht so funktioniert, wenn wir diese Persönlichkeit nicht gehabt haben. Diesen wirklich, wie gesagt, diesen bedrohlichen, ruhigen Jericho. Manchmal ist es ja eben auch so, dass gerade diese Figuren, die dann leise sprechen und denen man zuhören muss und die Worte bedacht wählen. Wir haben zum Beispiel bei Jack Roberts schon drüber gesprochen. Der musste auch nicht oft schreien oder andere Persönlichkeiten, die wir hier auch schon mal in Helden oder auch hier in den Personality-Podcast gehabt haben. Sondern da genügt dann manchmal auch diesen leisen Töne und um dieses Gefühl des Unbehagens irgendwie zu kreieren. Und das hat hier eben auch gepasst. Noch dazu, dass Chris Jericho ja dann eben auch absolut, ich sag's mal wieder, ruchlos gewesen ist, weil wir haben das verletzte Auge von Shawn Michaels angesprochen. Es gab ja ein Match beim Great American Bash der beiden. Das konnte Chris Jericho nur dadurch gewinnen, dass er Shawn Michaels Auge attackiert hat. Und da sollte es ja beim SummerSlam sollte es ja eine Ansprache quasi von Shawn Michaels geben, eine Ankündigung. Und da war es ja schon mal das erste Anteasern hier, dass Shawn Michaels gesagt hat, ich muss wegen der Augenverletzung muss ich zurücktreten, ne? Und hat dann aber zugleich auch Jericho beleidigt im gleichen Atemzug. Und da war ja auch die Frau von Shawn Michaels dabei, Rebecca. Und da gab's ja dann auch die Attacke, die eigentlich gegen Shawn Michaels gehen sollte von Chris Jericho. Dann ist Shawn Michaels genau, das stimmt gleich. Jericho hat ja sie ganz bewusst getroffen in dem Augenblick. Ne? So war das ja. Und das resultierte ja dann in diesem unfassbar geilen Unsanctioned-Match bei Unforgiven damals, Shaggy.
Ganz genau. Das hat ja auch wieder Anlehnung an diesen Charakter gehabt, der ja auch vor Frauen gar keine Rücksicht irgendwie genommen hatte. Er wollte damit auch, klar wollte er Rebecca jetzt sicherlich nicht verletzen, aber er wollte einen Shawn Michaels reizen und wütend machen. Und dieses Match bei Unforgiven, das war ein richtig, richtig hartes Match. Und am Ende war Jericho der Sieger, nachdem der Referee das Match beendet hat. Also das war schon hart. Und man muss sagen, dieser Jericho, der Wandel von zu diesem Charakter hin, war das Beste, was ihm passieren konnte. Von dem langweiligen Codebreaker Jericho zu diesem Charakter. Und schon irgendwie war er für mich und auch, glaube ich, für alle sofort wieder ein Main-Eventer. Und es sollte ja auch wirklich im Main-Event-Bereich weitergehen für ihn.
Genau. Und hier, das war ja so eine witzige Geschichte bei Unforgiven, weil wir haben auf der einen Seite eben dieses Match gehabt, auf der anderen Seite hat sich ja dann Jericho dann eben auch in dieses Championship-Scramble-Match, was wir damals gehabt haben, mit reingemogelt, so nenne ich es einfach mal hier an der Stelle. Also, er hat dann den Platz von CM Punk übernommen, den damals amtierenden Champion, der, ja, wie soll ich sagen, da aus dem Match genommen worden ist und zugunsten eben dieser Geschichte. Auch da war ein CM Punk natürlich alles andere als glücklich drüber, muss man ganz klar hier nochmal so attestieren. Und ich weiß auch, dass ich mich damals ziemlich drüber geärgert habe, weil man hat zwar das Gefühl gehabt, dass CM Punk noch nicht ganz so weit gewesen ist, aber er ist dann von Randy Orton attackiert worden, so hat man ihn aus dem Match genommen. Chris Jericho ist reingekommen in dieses Match und konnte sich dann am Ende des Abends sogar den Titel hier sichern. Und das war schon eine gewaltige Überraschung. Und man wusste dann aber auch, okay, anscheinend möchte WWE diese Fehde zwischen Jericho und Michaels einfach noch mit Titelgold ein bisschen anheben. Und das war ja dann letztlich auch die Hauptgeschichte hier, oder Shaggy?
Ja, das, ich glaube, darum ging es letzten Endes, weil, also wenn man an Shawn Michaels denkt, denkt man natürlich auch an Leitermatches, wie soll es anders sein? Und die beiden in dieser Fehde in einem Leitermatch gegeneinander um den großen Titel. Also das hat sich schon groß angefühlt. Das wollte man auch bringen und hat man auch gebracht. Hier ging Jericho allerdings auch als Sieger hervor und behielt seinen Gürtel erstmal.
Genau, aber auch das ein fantastisches Match, muss man ja mal sagen. Haben wir, glaube ich, auch im Match of the Week schon gehabt. Ich habe damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jericho das Ding hier gewinnt. Bin fest davon ausgegangen, dass man hier Shawn Michaels als lachenden Sieger aus dieser ganzen Geschichte rausgehen lassen würde. Hat man nicht getan. Stattdessen hat eben Jericho hier gewonnen und das war auch total gut, weil man hat Jericho damit noch stärker etabliert und er war eben nicht nur dieser ruhige, aggressive, er war auch der clevere im Endeffekt. Also auch, dass er sich dann da nochmal, dass er nochmal ins Match reingerutscht ist und so. Also das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Dann hat man im Umkehrschluss hat man dann die alte Fehde mit Batista, wo er ja auch so ein bisschen involviert gewesen ist, hat man da wieder aufgegriffen. Es gab bei Cyber Sunday ein Aufeinandertreffen der beiden, Jericho hat den Titel verloren, kurze Zeit später hat er dann wieder zurückgewonnen, es gab noch ein Last Man Standing Match zwischen Jericho und Michaels, das Jericho gewinnen konnte, schlussendlich hat er den Titel an John Cena bei der Survivor Series verloren und du hast es angesprochen, diese Fehde der beiden war natürlich absolut gehypt, aber zu dem Zeitpunkt war es dann erstmal so, dass Jericho ja so ein bisschen raus war aus dem ganz großen Titel geschehen, sondern wenn wir dann das Jahr drauf gehen, also 2009, da sah es ja erstmal so aus, als klar, er war noch im Titelgeschehen drin, also Elimination Chamber und so, da war er noch mit dabei, aber Richtung WrestleMania, Shaggy, da gab's ja eher so ein bisschen Promi-Bonus und Legenden für ihn.
Genau, da sollte es dann gegen die Legenden gehen, beziehungsweise war erstmal was anderes geplant. Ich möchte ganz kurz noch mal einen kleinen Rückgriff machen, weil ich gerade nicht zu Wort gekommen bin, zu Cyber Sunday noch mal, zu der Niederlage gegen Batista. Was interessant war, hier gab es ja einen Special Referee und Cyber Sunday war quasi, nachdem Two Bit Tabit Tuesday dienstags immer gezeigt wurde oder ein, zwei Mal nur gezeigt wurde, hatte man das gleiche Konzept auf den Sonntag übertragen, Cyber Sunday, und hier durfte man einen Special Referee aussuchen. Und das Interessante war ja, dass man hier auch einen Shawn Michaels eigentlich zur Auswahl hat und einen Randy Orton, also die beiden ja ehemaligen Fädengegner, großen Fädengegner in den letzten Monaten eines Jerichos. Aber das Publikum hat sich ganz klar hier für Steve Austin als Referee ausgesprochen. Das fand ich damals sehr interessant und für mich überraschend, dass es so klar war, dass es Steve Austin wurde. Klar, der Name Steve Austin ist halt aber auch omnipräsent und der ist halt auch groß. Eigentlich sollte, wie du hast gerade angesprochen, sollte jetzt eine große Fehde eines Jerichos kommen gegen einen Mickey Rourke, der damals ja auch bekannt war, wurde durch den Film The Wrestler, den wir ja auch alle, hoffentlich alle schon gesehen haben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch diesen Film an. Wirklich sehr realistisch, dramatischer Film. da zeigt Mickey Rourke wirklich eine tolle Leistung. Das war seine Rückkehr quasi. Die hat jetzt nicht so lange angehalten, aber zumindest war er kurzzeitig wieder da. Und hier letzten Endes hat sich Mickey Rourke dann doch dagegen ausgesprochen. Ursprünglich war geplant, dass er bei WrestleMania 25 auf Chris Jericho treffen sollte. Jericho war da bereit für, aber es sollte nicht stattfinden. Dann hat man stattdessen eine Geschichte mit Veteranen gemacht. Flair, Steamboat, Snuka, Roddy Piper, mit denen hat er dann so kleine Geschichten gehabt, die dann auch teilweise mal begleitet wurden von Mickey Rourke. Letzten Endes sollte es nicht zu dem Match kommen, sondern ein Jericho sollte sich mit den Legenden bei WrestleMania 25 messen.
Genau, und es war dann Jericho gegen Piper, Snuka und Steamboat. Und da hat man auch sehr schnell festgestellt, dass vor allem Ricky Steamboat noch einiges im Tank hat, um es mal so auszudrücken. Mickey Rourke durfte dann nach dem Match noch mal eingreifen, durfte Jericho noch eine reinhauen. Geschenkt, sage ich mal an der Stelle. Das war so ein bisschen der Hollywood-Crowdpleaser für WrestleMania. Nach WrestleMania wurde Jericho zu SmackDown gedraftet. Aber viel wichtiger, auch das hatten wir schon mal Match of the Week, war dann das Match gegen Steamboat. Und so furchtbar ich teils diese Storyline mit den Legenden fand, weil natürlich waren speziell Leute wie Jimmy Snuka und Roddy Piper weit, 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 weit über ihren Zenit drüber und einfach schon nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas zu zeigen. Ric Flair war ja da auch nur Adjutant quasi, auch beim WrestleMania-Match war der ja mit am Ring, aber ist ja nicht mehr aktiv in den Ring gestiegen. Wir wissen, Karrierematch gegen Shawn Michaels und so, zwinker, zwinker. Man hat hier schon gesehen, dass ein Steamboat, der konnte noch, und dann gab es wirklich bei Backlash gab es das Match der beiden, und ich habe diesen Steamboat-Run, diesen ganz kurzen Steamboat-Run, den habe ich geliebt. Ich fand das so cool, auch wie der sich dann bewegt hat, wie der die Matches geführt hat gegen einen Jericho, auch wie Jericho das verkauft hat. Also da hat man gesehen, dass die beiden, die hatten da Bock drauf, und Steamboat hat da wirklich nochmal richtig Feuer gefangen als Dragon. Und natürlich hat Jericho hier gewonnen, aber es ging in erster Linie auch darum, dass ein Steamboat hier vor allem auch einen absolut würdigen Abschied mal bekommen hat. Und der hat ihm ja bis dato noch gefehlt, Shaggy.
Ja, hat mich damals auch sehr, sehr gefreut. Klar ist Ricky Steamboat vom Namen her vielleicht nicht so groß wie jetzt ein Roddy Piper. Vielleicht auch nicht so groß wie ein Jimmy Snuka möglicherweise. Was dem sollte, hätte man ja auch mehr machen wollen damals. Aber wrestlerisch ist der nicht nur damals den beiden schon deutlich überlegen gewesen, auch schon früher einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten. Und der wird oft unterschätzt. Gerade, wir haben das, glaube ich, auch schon oft angesprochen, das Match gegen Randy Savage, WrestleMania 3. Ja. Ist, glaube ich, echt einfach legendär. Das ist seiner Zeit voraus und das ist aus heutiger Sicht auch immer noch fantastisch. Also ein Ricky Steamboat, ein Wrestler, der eigentlich viel höher einzustufen ist, als er letzten Endes im Ranking ist. Also er hat nie den großen Titel bei der WWE gewonnen, oder bei der WWF gewonnen, aber trotz allem ein wirklich toller, toller Wrestler. Und ich fand jetzt so sein Karriereende so nochmal, also der würdige Abschluss, wie du es genannt hast, der war toll. Gerade Jericho hat auch wirklich alles gegeben, um mit mit Ricky Steamboat. Der kommt als nächstes, nämlich. Ich springe schon. Um mit Ricky Steamboat ein wirklich tolles Match abzuliefern. Also, das war eigentlich so ursprünglich gar nicht geplant. Aufgrund der tollen Leistung bei WrestleMania hat man gesagt, okay, man führt die Fehde noch ein bisschen weiter fort und es geht One-on-One Ricky Steamboat gegen Jericho. Und das war eine kluge Entscheidung.
Genau. Also, wie gesagt, ich mochte diese Fehde sehr gerne. Ich mochte auch die Fehde gegen Rey Mysterio, die wir dann im Anschluss gesehen haben. Auch die beiden kennen sich ja noch aus seligen WCW-Zeiten. Und das hat man hier noch mal gut mit eingebaut in der Match-Serie. Ich finde, die ist so ein bisschen unterschätzt, oder, Shaggy? Würdest du da mit mir konform gehen?
Ja, die ist ein bisschen unterschätzt. Die geht auch so ein bisschen unter. Aber die Match-Serie selber war richtig gut. Und auch hier hatte man Referenzen aus der alten Zeit irgendwie ausgepackt. Irgendwie. Es gab ja dann, es mündete dann letzten Endes in einem Mask vs. Title Match. Also Jericho, der setzte seinen Intercontinental-Titel, den er zu dem Zeitpunkt wieder hatte, gegen Rey Mysterio aufs Spiel. Der musste seine Maske aufs Spiel setzen. Und das kannten wir ja aus den alten WCW-Zeiten, damals noch gegen Ruby. Aber auch der hatte ja auch eine Fehde damals auch schon gegen Mysterio. Also die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, hatten schon viele Matches miteinander und das hat auch da hier wieder richtig gut funktioniert.
Genau, und bei demselben Event, also bei The Bash, soll es dann im späteren Verlauf auch noch ein Tag-Team-Turmoil-Match geben, wo es dann eben darum ging, ein Triple-Threat Match um die Unified WWE Tag-Team-Championship, und Jericho hat auf der einen Seite das Match gegen einen Rey Mysterio verloren, aber dann mit Partner Edge dann
den Tag Team Title gewonnen. Edge hat sich aber dann ja im Verlaufe danach leider verletzt. Das sollte dann später genutzt werden, um die Fehde der beiden wiederum aufzubauen. Und Chris Jericho hat sich einen neuen Partner ausgesucht und das war dann The Big Show. Auch aus heutiger Sicht ein bisschen witzig fast schon, ne? Also wenn man so Richtung AEW schaut. Die beiden wurden dann als Jerry Show hier untergebracht. Man hat die beiden Themes miteinander gemixt und ich weiß, dass damals viele Leute das richtig geil fanden. Also ich gehörte irgendwie nicht so recht dazu. Ich konnte diese Faszination nicht verstehen, Shaggy. Wie hat dir es gefallen? Weil die haben ja durchaus einen guten ja, Tag-Team-Title-Run hier gehabt und dann ja auch mit einer größeren Fehde gegen D-Generation X zum Beispiel.
Ja, also ich finde, das hat schon echt gut funktioniert. Hätte man so am Anfang gar nicht gedacht. Ich war sehr überrascht, als Jericho damals anstelle von Edge, der ja dann, wie du es gesagt hast, verletzt war, über den er dann auch mal hergezogen ist in den Promos, dann einen Big Show ausgesucht, der ja wirklich ganz anders ist als ein Edge und auf den ersten Blick auch überhaupt nicht zu Jericho passt. Aber irgendwie hat das wirklich gut funktioniert. Und ich bin ja jemand, der das überhaupt nicht mag, wenn man Anton Streams irgendwie vermischt. Aber in dem Fall finde ich auch, das hat schon, wenn zwei Songs, dann diese beiden. Irgendwie hat das gepasst. Und ich fand die beiden als Tag Team auch sehr unterhaltsam. Also es waren ja jetzt nicht nur die DX, sie hatten ja einige coole Matches mit Cody Rhodes und Teddy Biasi gab es was. Gab es nicht auch eine Fehde mit Crime Time, eine kleine Fehde und so. Das finde ich, hat alles super funktioniert. Und vor allem auch gegen Rey Mysterio und Batista beim Hell in a Cell, das Match der vier, fand ich toll.
Ja, also ich sage jetzt auch nichts dagegen, ne? Aber es war schon, ich weiß nicht, für mich hat es nicht 100% geklickt. Ich weiß aber, dass es viele gemocht haben. Insofern schwamm drüber, vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung. Und die beiden waren ja dann auch nochmal in eine Fehde mit dem Undertaker verstrickt, um die World Heavyweight Championship, wo es ein Triple Threat Match gegeben hat. Danach folgte die Fehde gegen D-Generation X mit mehreren Niederlagen in Folge, was dann auch nach einer relativ kurzen Zeit dann das Ende für Jerry Show bedeutet hat. Aber es ist durchaus was, woran sich Fans noch heute dran erinnern, weil die beiden irgendwie dann doch eine merkwürdige Chemie zusammen gehabt haben. Das hat durchaus funktioniert. Und wir haben es angesprochen, die Fehde mit Edge, die sollte noch ein bisschen weitergehen, weil wir sind auf dem Weg Richtung Royal Rumble 2010. Da sollte Edge zurückkommen. Auch das hatten wir letztens im Match of the Week, wie so ziemlich alles gefühlt, was wir hier gerade besprechen. Und da kam Edge zurück, hat das Ding ja dann auch im späteren Verlauf gewonnen. Und Jericho wurde dann ja auch durch Edge eliminiert, sprich, da war es schon so auf dem Wege dahin. Elimination Chamber, Jericho gewinnt die World Heavyweight Championship durch Eingreifen von Shawn Michaels, der ja hier den Undertaker attackiert hat. Also auch da wieder der Kreuz- und Querverweis. Und Edge hat dann seine Titelchance, die er ja beim Rumble gewonnen hat, hat er dann eben eingelöst, um bei WrestleMania 26 Chris Jericho herauszufordern. Und das war, wie ich finde, eine solide Fehde, aber ich hatte damals ein bisschen das Problem gehabt, dass man sehr stark den Eindruck gehabt hat, dass Edge hier noch ein bisschen, also für mich wirkte er damals nicht 100% fit und auf dem Stand, auf dem er vorher gewesen ist. Und im Nachgang konnte ich es daher auch gut verstehen, dass Jericho hier tatsächlich den Comeback-Kid Edge besiegen konnte. Und das ist ja auch was Merkwürdiges, ne? Dass man sagt, hier, wir bringen es zurück, wir lassen den Rumble gewinnen und dann verliert er trotzdem bei WrestleMania, Shaggy.
Ist auch überraschend. Also ich habe schon ganz klar mit dem Sieg von Edge gerechnet. Einfach, die Geschichte kennt man. Nach einer Verletzung kommt man beim Rumble zurück. Das hatten wir schon auch jetzt heute schon ein paar Mal besprochen, als wir über Triple H geredet haben. Das ist ja eigentlich, da hätte man sich dran gewöhnt, aber dass er dann letzten Endes doch den Titel behalten hat bei WrestleMania 26, das war doch eine Überraschung. Aber die Fehde der beiden sollte ja noch weitergehen, aber dann nicht mehr um den Titel, muss man ja sagen, denn er hatte den Titel zwischenzeitlich dann verloren. Jemand anders, der den Money in the Bank Koffer mit sich rumgetragen hat, hat nämlich seine Titelchance ja ergriffen und hat sich den Gürtel überraschenderweise geholt. Und das ist auch jemand, den man, wenn man so an vergangene World Champions denkt, irgendwie immer mal vergisst, oder? Denkst du oft an Jack Swagger?
nicht so wirklich. Aber wir sind jetzt ja auch schon wirklich in der Zeit, wo ja so einiges dabei WWE auch passiert. Also die Sache mit Jack Swagger habe ich komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt, muss ich sagen. Also ich fand diesen Run auch nicht besonders spannend. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass er da den Sprung schaffen könnte. Das hat aber nicht mehr funktioniert. Was wir hier vielleicht noch an der Stelle ansprechen müssen, wir sind hier im Jahr 2010 und da ging ja auch NXT an den Start. Das war jetzt schon ein bisschen früher in dem Jahr, das haben wir jetzt aber ganz übergangen. Das ging ja los im Februar und da war ja eine Chris Jericho auch aktiv und nicht nur als Coach, sondern auch im Ring. Er war ja der Mentor von Wade Barrett, der ja dann im späteren Verlauf die Staffel auch gewinnen sollte und er hat vor allem auch ein richtig geiles Match damals gegen einen debütierenden und noch sehr jungen Daniel Bryan bestritten und das habe ich geliebt und das war bei der ersten Show von NXT, da habe ich gedacht, boah, mit dieser komischen Mix aus Reality und Castingshow und Wrestling wird das cool, wenn wir da solche Matches dabei rauskriegen, aber ja, war nicht so, ne?
Doch, war eigentlich ganz cool. Also ich fand's, also die erste Staffel fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Man kann, sollte es vielleicht nochmal erklären, NXT war natürlich nicht so, wie wir es heute kennen. Das war wirklich so ein, ja, du hast es gesagt, eine Mischung aus Wrestling und Reality-Show. Da gab's ein paar Newcomer, ein paar junge Wrestler, die, jeder von denen hatte einen Profi an seiner Seite, der ihn quasi gecoacht hat und die Leute mussten auch Aufgaben machen, jede Folge scheidet eine Person aus, bis am Ende einer da ist und der sollte dann auf jeden Fall einen Vollzeitvertrag im Hauptroster bekommen. So zumindest hat man es damals angekündigt. Und Jericho war der Coach, der Mentor des späteren Gewinners, Wade Barrett. Allerdings sollte es ja alles anders kommen, als man letzten Endes dachte und es sollte ja sogar noch sollten ja noch auf gegeneinander antreten letzten Endes, denn nach dem Sieg von Wade Barrett und dem Gewinn des ersten Staffel von NXT war ja plötzlich bei Raw in der nächsten Episode das Debüt von Nexus.
Genau, und da war Chris Jericho natürlich dann auch mittendrin, nicht beim Debüt unbedingt, aber im späteren Verlauf der Storyline, weil dann nächstes Jahr auch sukzessive so ziemlich jeden attackiert haben, der nicht bei 5 auf den Bäumen gewesen ist. Und Chris Jericho war dann eben auch Teil des Teams WWE gegen The Nexus beim SummerSlam, war an der Seite von Edge, John Morrison, R-Truth, Daniel Bryan dann und Bret Hart. Wir haben auch schon über die Geschichte ein bisschen gesprochen. Es gab so ein bisschen Führungskämpfe zwischen Jericho und Cena. Und das führte dann auch dazu, dass er und Edge gemeinsam Cena attackiert hatten. Aber am Ende, hat es dann irgendwie dann doch nicht so wirklich gereicht, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da war es ja dann doch so, dass John Cena am Ende hier gewinnen konnte. Und sehr schnell klar Schiff mit Team Nexus dann gerade auf den letzten Metern gemacht haben.
Wir erinnern uns an Nexus, waren natürlich alle Teilnehmer der ersten Staffel von NXT, die dann debütiert haben. Damals noch Daniel Bryan, du hast gerade gesagt, auf der Seite von denen, der ist ja dann kurzzeitig entlassen worden. Der hatte ja, ich muss es nochmal ansprechen, Justin Roberts mit seiner Krawatte gewürgt und er wurde dafür bestraft, dass er nicht fest genug gewürgt hat und wurde deswegen entlassen. So.
Er wurde natürlich deswegen entlassen, weil man das damals nicht sehen durfte.
Komm, es ist Justin Roberts, da kann er ruhig fester wirken.
Ja, also für Jericho auf jeden Fall ist man jetzt hier schon wieder so ein bisschen auf dem Ausstieg, mehr oder weniger. Also er hat dann im späteren Verlauf auch die Promotion wieder verlassen, um der Karriere mit Fozzy nachzugehen. Man hat ihn dann aus der Show geschrieben, in dem er von Randy Orton attackiert worden ist per Puntkick und alles, was dann nach dieser SummerSlam-Geschichte gekommen ist, ist nicht mehr so erwähnenswert, sagen wir es mal so. Und Jericho war dann erstmal wieder eine ganze Zeit lang weg. Und Shaggy, dann gab es ein weiteres merkwürdiges Redebüt. Also da muss man dann sagen, dann gab es eben viele Touren, viele Auftritte mit Fozzy und so weiter und so fort. Das war da sein Ziel. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass das auch ein großer Fokus von ihm gewesen ist. Und er ist dann erst im November 2011 gab es dann wieder die ersten Vignetten und dann im Januar 2012, Anfang Januar 2012, sollte es einen debütierenden Wrestler geben. Und alle, die diese Sache mit dem Codebreaker Jericho schon gesehen haben, hatten hier schon ein bisschen Angst gehabt. Aber man könnte meinen, es ging nicht schlimmer.
Ja, ich dachte, der Undertaker kommt. Also waren auch diese Vignetten mit diesen Kindern, sehr düster gehalten, sehr mysteriös. Und du hast gesagt, es könnte nicht schlimmer kommen. Aber dann kam wirklich ein Jericho zurück mit seiner Glitzerjacke auch. War das die Glitzerjacke damals?
Ich glaube, die kam noch ein bisschen später, glaube ich.
Jedenfalls hat das überhaupt nicht zu den Vignetten gepasst, die davor im Vorfeld waren. Noch schlimmer als eigentlich der Codebreaker Jericho. Zumindest hat es überhaupt nicht zu den Vignetten gepasst.
Ja, und vor allem, er hat ja komplett merkwürdig da sich verhalten. Er ist doch reingekommen, hat irgendwie mit den Fans gejubelt und hat die Fans angeheizt und ist einfach wieder rausgegangen. Oder ist einfach mal eine Runde um den Ring gegangen und ist wieder gegangen. Also ganz, ganz merkwürdig. Und dann hat er doch irgendwie nach ein paar Wochen, nachdem er so ein paar von diesen merkwürdigen Auftritten gehabt hat, hat er doch gesagt, hier, am Sonntag ist der Royal Rumble und das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und ja, dann war er halt im Rumble-Match und ist von Sheamus rausgeworfen worden. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ich weiß bis heute nicht genau, was das zu bedeuten hatte. Also ich weiß, dass ich vom Fernseher gesessen habe, gedacht, ah, cool, Jericho ist wieder da, aber was macht er da?
Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich mochte es irgendwie. Also ich mochte das zumindest in den ersten Wochen, weil es einfach so awkward und so seltsam war. Und ich habe gedacht, man baut irgendwas Großes damit auf. Aber nö. Also ich glaube, selbst die WWE-Offiziellen fanden es so seltsam und haben es einfach diese Story so in der Art fallen lassen.
So sieht es auf jeden Fall aus, weil es hat sich nichts geändert. Das muss man ganz klar sagen. Also die Welt hat sich ganz normal weitergedreht. Auch die Wrestling-Welt hat sich ganz normal weitergedreht. Stattdessen ist man dann hier eigentlich relativ normal wieder zum Tagesgeschäft übergegangen. Nach dem Rumble ist Jericho in eine Fehde mit CM Punk eingestiegen, hat den attackiert, hat ihm vorgeworfen, dass CM Punk Chris Jericho nur nachmachen würde und dass er nur ein Imitator gewesen wäre. Und diese Fehde der beiden, die hat ja dann vor allem auch dadurch ein bisschen Zunder bekommen, weil man ja auch ähnlich wie damals bei der Ring of Honor Fehde zwischen CM Punk und Raven ja diesen realen Hintergrund mit dazu gebracht hat, wo es ja dann auch diese Geschichte mit CM Punks Vater gegeben hat, der ein Alkoholiker gewesen ist, CM Punk, der Straight Edge ist, Jericho, der als Rockstar natürlich da irgendwie einen anderen Lifestyle hat, CM Punks Schwester, die drogensüchtig gewesen ist. All diese Geschichten wurden hier mit reingebracht, bis hin ja auch zu diesem legendären Spot, wo Jericho CM Punk mit Jack Daniels oder irgendwelchem anderen Alkohol übergossen hat und ihn verprügeln wollte und darauf ausgerutscht ist. Also ich werde dieses Quietschen von Jerichos Schuhen nie vergessen, als er auf dieser Pfütze so wiek, und dann landet er eben auf dem Hosenboden. Ja, das war, wie ich finde, eine ganz gute, eine ganz ordentliche Fehde, hat zu beiden ganz gut gepasst. Bei WrestleMania gab es das Match der beiden und da war es ja dann auch so, dass man als zusätzliche Stipulation eingebaut hat, dass wenn CM Punk sich hier zu sehr provozieren lässt, dann würde er seine WWE Championship dann auch verlieren, auch per DQ. Ja.
Das war auch der Matchverlauf dann so ein bisschen. Also Jericho hat ja immer wieder versucht, den CM Punk so zu provozieren, dass er sich disqualifizieren lässt, um auch so an den Titel zu kommen. Aber letzten Endes war Punk dann doch der Sieger. Aber die Geschichte der beiden sollte noch ein bisschen weitergehen. Und ich mochte die Fehde, muss ich sagen, sehr. Gerade Punk hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und es hat auch wirklich gepasst. Diese privaten Dinge, die man hier eingebaut hatte, Punks Vater Alkoholiker war, dass CM Punks Schwester drogenabhängig war und all so Sachen. Und auch der Einsatz des Alkohols. Klar, es ist heftig, aber irgendwie fand ich, hat diese Fehde noch intensiver gemacht. Die hat mir Spaß gemacht. Vor allem auch der Chicago Street Fight bei Extreme Rules. Ich fand den gut.
Der war richtig gut. Der hat mir besser gefallen als das WrestleMania-Match. Das wollte ich mich noch gerade sagen. Weil tatsächlich bei WrestleMania hat mir genau diese Härte, die bei dem Street Fight drin war, die hat mir gefehlt. Also das war ein gutes Match. Aber du hast eben gemerkt, dass durch diese Stipulation mit der Disqualifikation war es natürlich so ein bisschen gebremst. Es ist eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, verstehe ich komplett. Aber ich wollte an der Stelle so einen Chicago Street Fight sehen. Den haben wir bei Extreme Rules bekommen. Und der war richtig gut. Kann ich hier noch mal jedem empfehlen. So, damit war Jericho erstmal wieder nicht raus aus dem Titelgeschehen, sondern ganz im Gegenteil. Er war aus dem einen Titelgeschehen raus um die WWE Championship. Und dann im nächsten Kapitel war er dann direkt wieder im Titelgeschehen um die World Heavyweight Championship. Da ging es nämlich bei Over the Limit drum. Fatal 4-Way, Randy Orton, Alberto Del Rio, Sheamus. Sheamus hat damals den Titel behalten. Jericho wurde kurze Zeit später danach nochmal suspendiert, weil er ja bei einer Show in Brasilien auf die Flagge getreten ist. Und das hat für sehr viel Unruhe gesorgt und hat auch die örtlichen Behörden auf den Plan gebracht und Jericho wurde dann eben erstmal 30 Tage suspendiert davon und man hat das so ein bisschen damit erklärt, dass Jericho ja hier mit Fozzy auf Tour gewesen ist, aber de facto war es eben was ganz, ganz anderes. Ja, Shaggy. Danach, man muss sagen, hier bei Jericho ist es jetzt inzwischen so, dass er nicht mal als Fulltime-Wrestler aktiv ist. Also der wrestelt noch oft genug, aber er ist eben jetzt nicht das komplette Jahr anwesend. Das sehen wir dann im späteren Verlauf von dieser Zeit eben auch, 2012.
dass er da nach einer gewissen Zeit dann eben auch ausscheidet und dadurch natürlich auch nicht mehr diese großen Title Runs irgendwie bekommt und vielleicht auch nicht mehr ganz die großen Fäden, Shaggy, wie siehst du das?
Nee, das waren jetzt ein paar kleine Geschichten. Er hatte immer kleine Geschichten, als er da war, aber er war da nicht durchgehend da, aber war das auf jeden Fall nicht so einprägsam und auch nicht so wichtig, dass man jetzt so arg drüber reden muss. Wir werden es ein bisschen zumindest die nächsten Jahre abhandeln, denn es sollten ja noch ein, zwei große Sachen, zumindest bei der WWE ein, zwei große Sachen kommen. Die müsste man noch mal intensiver besprechen, aber hier können wir so eine kleine, kurze Abhandlung machen, oder?
Genau, wir können jetzt hier so ein bisschen durchhüpfen quasi durch die Geschichte. Ja, also wir haben da noch eine verschiedene Anzahl an Matches. Natürlich jetzt hier in dem Jahr, zum Beispiel war noch Money in the Bank, Ladder Match. Wir haben eine Fehde gegen Dolph Ziggler gehabt. Was vielleicht hier erwähnenswert ist, Shaggy, ist seine Geschichte mit Fandango Richtung WrestleMania 29. Zwinker, ja. Zwinker.
Fandangos Debüt bei WrestleMania führte zu einem Sieg. Also das Debüt bei WrestleMania gegen Jericho und ein Sieg für Fandango. Den größten Erfolg der Karriere in seinem Debüt zu haben, ist auch geil.
Ja, ja, ja. Da gab es ja auch Querelen backstage drum, dass er Jericho erstmal nicht wollte, dass Fandango hier gewinnt. Deswegen gab es ja auch bei Extreme Rules nochmal ein Aufeinandertreffen und da konnte dann Jericho gewinnen. Wir haben im Anschluss nochmal eine Fehde mit CM Punk gehabt. Jericho hat auch nochmal versucht, den Intercontinental Title sich zu holen, aber dann im Nachgang hat er dann eben aber auch wieder eine Auszeit genommen, eben auch wegen Fozzy und war dann 11 Monate erstmal weg vom Fenster, ist getourt, hat Musik gemacht und ist dann zurückgekommen und Shaggy, das war dann die Zeit, wo er unter anderem mit Bray Wyatt und der Wyatt Family gefehdet hat.
Ganz genau, er kam zurück, wurde dann attackiert von der Wyatt Family und es gab Matches, Matchserien der beiden. Bei Battleground gab's Jericho gegen Bray Wyatt, dann beim, war es nicht beim SummerSlam, auch nochmal, da gab es dann endlich den Sieg auch.
Oder nee, da gab es den Sieg für Wyatt tatsächlich.
Ah, okay.
Aber da waren Luke Harper und Eric Rowan waren da nicht am Ring, aber trotzdem gab es da den. Jericho hat bei Battleground gewonnen und Wyatt hat beim SummerSlam gewonnen.
So haben sie
beiden. Hey, es ist WWE, es ist 50-50 Booking. Irgendwie muss jeder mal gewinnen. Und dann am Ende hat Wyatt dann eben bei einer Episode von Raw im Steel Cage Match den finalen Sieg quasi davon getragen und damit war die Geschichte dann eben weiter. Für Jericho ging es dann weiter mit einer Fehde gegen Randy Orton und dann auch, wo teilweise noch ein bisschen die Wyatts mit eingegriffen haben. Wir haben auch gesehen, dass ein Brock Lesnar zum Beispiel im späteren Verlauf noch Jericho angegriffen hat. Was hier in der Zeit auch noch zu erwähnen ist, dass Jericho auch einer der Juroren bei Tough Enough gewesen ist. Das mochte ich übrigens ganz gerne. Ich mag ja irgendwie Tough Enough. Ich weiß auch nicht genau wieso, aber das hat dann auch schon für mich irgendwo gepasst. Und
ja, Tough Enough mag ich auch. Was man aber auch erwähnen sollte, ist, dass Jericho jetzt zu dem Zeitpunkt zwar bei der WWE wieder angestellt, war aber nicht Fulltime. Er war nicht jetzt in den Fernsehshows zu sehen in der Zeit, sondern tatsächlich exklusiv bei House-Shows gebookt. Und das war schon ganz spannend. Also er ist dann im Anfang 2016 wieder komplett auch wieder ins Fernsehen gekommen. Aber im 2015 hat er tatsächlich hauptsächlich, zumindest eine Zeit, wirklich nur bei House-Shows agiert. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, genau. Und du hast gesagt, 2016 war er dann eben wieder Fulltime mit dabei, unter anderem dann auch ja mit einer Fehde gegen AJ Styles, der damals beim Rumble sein Debüt gefeiert hat. Und natürlich, da kann man die beiden sehr gut gegeneinander stellen. Wir haben ein Match der beiden unter anderem bei Fastlane gesehen. Wir haben die beiden auch als Tag-Team gesehen. Aber insgesamt war es dann eben so, dass die beiden dann vor allem bei WrestleMania 32 natürlich aufeinander getroffen sind. Und da war es dann so, dass überraschend, auch für mich sehr überraschend, dass Jericho hier AJ Styles auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne besiegen durfte. Auch da habe ich nicht so richtig mit gerechnet, muss ich sagen.
Wer erinnert sich nicht an Y2AJ?
Genau, einmal ganz, ganz, ganz kurz, genau. Und da gab ja dann noch einen Fatal Four-Way dann bei Raw, also nach WrestleMania. Und da gab es ja dann Jericho, Styles, Kevin Owens und Cesaro. Cesaro damals ja auch zurückgekommen nach der Verletzung. Und da ging es ja um den Number One Contender Spot, um die WWE World Heavyweight Championship. Und da wurde Jericho aber durch AJ Styles gepinnt. Damit war die Fehde hier vorbei. AJ Styles ging dann Richtung Roman Reigns und Chris Jericho sollte sich dann im Nachgang unter anderem mit Dean Ambrose herumschlagen. Und ja, wir kennen die legendäre Fehde. Da gab es auch hier sehr viel Streitigkeiten innerhalb der frühen Zeit des Headlock-Podcasts. Ambrose Asylum Match und was wir da nicht alles gehabt haben, Shaggy.
Ja, das Ambrose Asylum Match war ein großer Rohrkrepierer, muss man leider sagen, und eine große Enttäuschung. Dass die beiden ein tolles Match abliefern können miteinander, hat man dann ja später noch bei AEW auf jeden Fall gesehen. Hier hat die Fehde einfach nicht funktioniert. Also für mich eine der schlechtesten Fehden, obwohl es eine groß aufgebaute Fehde war für Jericho und auch Dean Ambrose in der Zeit. Und die ging ja, da brachte einen eigentlich dann so weiter, dass man da nochmal am Gimmick schrauben musste.
Ja, man hat ja schon vorher im Gimmick geschraubt. Also der Charakter Jericho hat sich ja da gewandelt. Das war ja die Geschichte mit dem Schal, wo er da mit dem Schal in den Ring gekommen ist und Leute beleidigt hat. Der Stupid Idiot ist ja, es wird tatsächlich online gerne mal in so beliebten Ranglisten als der Stupid Idiot Jericho genannt. Also, naja. Ich weiß nicht, ich habe mich mit der Zeit echt schwer getan. Jericho gegen Dean Ambrose war eine komische Match-Ansetzung dann auch das. War das nicht auch das Debüt von, wie hieß nochmal die Zimmerpflanze von Dean Ambrose, Shaggy, weißt du es noch?
Ich hab's leider vergessen, wie sie hieß.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die auch einen Namen gab und dass wir es alle damals witzig fanden. Vielleicht heute nicht mehr. Ja, also es war eine merkwürdige Zeit für Jericho. Und man hat aber auch gemerkt, dass er hier nicht mehr ganz so im Fokus steht, aber trotzdem noch immer seine, ja, gerade diese Contender-Matches gehabt hat. Also er wurde immer wieder in Matches reingeworfen, quasi, um das ein bisschen aufzuwerten, um die anderen Teilnehmer mit aufzuwerten hier. Also wir haben beispielsweise dann gesehen, dass Chris Jericho dann im späteren Verlauf, nach dem weiteren Draft, hier nochmal in ein Fatal Four-Way-Match gesteckt worden ist, wo es dann um den Number One Contender für die WWE Universal Championship gehen sollte. Das hat am Ende Roman Reigns gewonnen, aber Jericho ist hier eher jemand, der nicht mehr das ganz große Spotlight bekommt, sondern man versucht schon an ihm so ein bisschen die neuen Leute aufzubauen, oder Shaggy?
Ja, dafür hat man ihn dann auch so ein bisschen benutzt. Einfach, er ist ja auch ein großer Name und er ist ja auch jemand, der das Wrestling-Business liebt und dem ist es ja auch wichtig gewesen. Also er war sich nie zu schade, junge Talente mit aufzubauen. Und hier hat man ihm gerade einige Talente gegeben, wie jetzt zum Beispiel, von denen man sehr, sehr viel erwartet hatte, wie ein Enzo und Cass. Dann gut, dass man letzten Endes zu viel von denen erwartet hat, als sie letzten Endes bringen konnten, wusste man ja nicht, aber der Hype bei Enzo und Cass war ja auch da.
Absolut. Ja, also, ja, das war unter anderem ja so eine Geschichte, aber vor allem, was dann ja losging, dann auch im Sommer 2016, war ja die Sache mit der List of Jericho. Und das war ja schon was, Shaggy, das haben wir dann ja sehr gemocht. Was war denn die List of Jericho?
Ja, Jericho hat dann angefangen, so eine Liste mit sich rumzutragen. Nicht die alte Liste mit den 1004 Moves, nein. Eine Liste, wo er ja Verfehlungen draufgeschrieben hat von Leuten, die er nicht mag und quasi so eine Anti-Liste. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat an einer Person, hat er diese Person auf seine Liste draufgeschrieben, weil da will man eigentlich nicht sein auf dieser Liste. Ja.
You just made the list! Genau. Das haben wir dann sehr oft gesehen und machen wir uns da nichts vor, das war witzig, das war richtig klug und das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, der erfindet sich immer wieder neu. Es war nicht alles geil, was Jericho gemacht hat, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben den Codebreaker Jericho gehabt, der war Schrott, auch hier der, ich habe so einen schönen Schal Jericho, der war auch Schrott und da war zwischendurch war immer so Höhe und Tiefen, aber Jericho hat es immer wieder geschafft, irgendwas mit in seine Persona einzubauen, was spannend gewesen ist oder was emotional gewesen ist. Und hier war es eben die List of Jericho und also das war halt der Running Gag, der hat sich über Monate gezogen und wir haben uns darüber kaputt gelacht und zugleich war es ja auch so, dass man hier Jericho und Kevin Owens ja als Team präsentiert hat, die dann zusammengearbeitet haben und ich finde auch das hat gut gepasst. Also klar, wir haben gesagt, diese ganze Geschichte bis zum Breakup, das hat sich viel zu lang gezogen und das war auch manchmal ein bisschen langweilig, aber im Endeffekt, gerade wenn wir dann hinterher so ein bisschen weitergehen mit dem Festival of Friendship und dem Breakup, den wir da gehabt haben, das war richtig, richtig geil. Gut, man muss sagen, dazwischen hatten wir auch noch Goldberg, Shaggy.
Dazwischen hatten wir auch noch mal Goldberg. Aber über den reden wir heute mal nicht, oder? Nicht mehr.
Hatten wir doch schon.
Haben auch, glaube ich, genug über Goldberg geredet. Weil gerade die Sache mit Kevin Owens, ja, das war das letzte große Highlight von nicht mit einem großen Blow-Off, aber die Geschichte, die Freundschaft der beiden und auch das Festival of Friendship war eines der besten Segmente, die wir je bei Raw gesehen haben. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Die beiden hatten einfach eine super Chemie miteinander. Die beide sind super gut am Mic, beides tolle Wrestler. Also da kann man auch nur was Gutes machen, wenn man die beiden zusammentut. Und das war einfach toll.
Ja, also das Festival of Friendship war richtig geil. Also da, auch da haben wir damals absolut drüber geschwärmt hier im Podcast. Und das war halt so drüber und wie man sehen konnte, wie Kevin Owens so langsam die Zündkerzen irgendwie rausfliegen und er sich immer mehr darüber aufgeregt hat, bis dann endgültig die Attacke gekommen ist. Das war schon toll. Und wir haben einen Jericho gesehen, der wieder zum Babyface geturnt ist. Das war einfach richtig, richtig gut. Und bei WrestleMania 33 gab es ja dann ein Match der beiden. Und man muss dazu sagen, eigentlich wurden Jericho und Kevin Owens wurde hier versprochen, dass die beiden WrestleMania als Champion und Herausforderer headline würden. Ne? Und sehr kurz davor wurde ja dann festgelegt, nee, es würden übrigens doch Brock Lesnar und Goldberg, die hier die Universal Championship untereinander ausmachen. Dann gab es ja den sehr plötzlichen Titelwechsel von Kevin Owens auf Goldberg und Jericho und Owens wurden ja dann quasi ins zweite Match des Abends degradiert um die US Championship, die Jericho damals gehalten hat. Das hat beiden extrem wehgetan. Das hörst du auch jetzt noch in Interviews. Die haben erwartet, gerade bei diesem langen Programm, dass sie dafür auch den entsprechenden Lohn bekommen. Das hat hier nicht stattgefunden, sondern man hat sich dafür entschieden, Goldberg und Brock Lesnar auf die beiden zu setzen, anstatt eben auf die lang aufgebaute Fehde. Das ist schon eine bittere Pille gewesen. Und das Match der beiden war aber gut. Also auch die Fehde dann im Anschluss der beiden, die war gut und das hat funktioniert. Jericho hat hier eben erstmal seinen Titel verloren, späterer Zeit hat er dann wieder gewonnen bei Payback und wurde dann zu SmackDown gedraftet, hat den Titel dann wieder verloren. Also es gab da eine Menge hin und her und im Nachgang ist dann Jericho auch wieder ja aus dem aktiven Geschehen wieder ausgeschieden, eben um seine Band Fozzy und deren neues Album hier zu promoten. Er hat zwischendurch noch einen Match in Singapur gehabt, wo er gegen Hideo Itami angetreten ist. Aber der Shaggy, dann sind wir jetzt hier an der Stelle auch schon so auf den letzten Metern der WWE-Karriere von Chris Jericho.
Ja, er hatte jetzt noch nur vereinzelt Auftritte, kam immer mal wieder kurz zurück, aber nicht für lange Geschichten. Es gab noch ein Match, ein Triple-Threat-Match mit Kevin Owens, AJ Styles, wo es damals um den United States-Titel nochmal ging. Da war er noch involviert, ansonsten wirklich nur noch kleine Auftritte bei der 25-jährigen, beim 25. Geburtstag von Raw, war Jericho angekündigt. Und interessant insofern, weil er da ja auch schon mit New Japan zusammengearbeitet hatte. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da war er aber auch nur Backstage kurz in einem Segment zu sehen mit Elias, der da auf der Liste gelandet ist. Ein Wrestling-Auftritt und ja, sein letzter Wrestling-Auftritt, wo auch anders, wenn nicht beim Greatest Royal Rumble, damals in Saudi-Arabien, da ist er nochmal aufgetreten. Aber ansonsten war es das.
Ja. Das war's. Und Jericho, das darf man ja auch nicht vergessen, war ja dann auch anderweitig sehr erfolgreich. Nicht nur als Musiker, auch sein Podcast Talk is Jericho erfolgreich. Und daher hat er ja auch wirklich seine Connections genutzt. Das muss man ihm ja auch neidlos zugestehen, dass er da ja auch wirklich die Stars rangeholt hat und damit eine Marke kreiert hat. Und auch gezeigt hat, dass ein großer Star, ich sag jetzt mal so jemand wie Colt Cabana, der hat ja so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, hat auch mit dem Podcast sich da nochmal etabliert, aber Jericho, dass so jemand, ein ehemaliger World Champion sowas macht, das war schon zu der Zeit, als es losging mit Talk is Jericho, das war schon was Besonderes. Heutzutage hat ja jeder Wrestler irgendwie mal, der irgendwie mal einen Fuß im Ring gehabt hat, der hat ja inzwischen einen eigenen Podcast, deswegen ist das nicht mehr so verwundernswert, aber das ist eben auch was gewesen. Aber Jericho war da auch extrem wütend darüber, wie eben dieser letzte Run hier gelaufen ist, dass er eben nicht mit Kevin Owens diesen Spot bekommen hat, den er sich gewünscht hat, und da hat man dann auch gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege. Aber aus dem Wrestling so ganz fern war der Kollege Jericho auch nicht, weil wir haben ja dann auch Jericho gesehen, der bei New Japan aufgeschlagen ist, Shaggy. Und das war damals eine Sensation.
Ja, ich hab's schon gesagt. Und er hat ja parallel dann noch Auftritte bei der WWE im Fernsehen noch einige gehabt. Also das ist ja schon 2017, im November 2017 Stimmt. damals, ja. damals zu New Japan. Da ist er angekündigt worden und hat direkt niemand geringeres Kenny Omega rausgefordert, der damals IWGP United States Heavyweight Champion war, und hat ihn für ein Match rausgefordert bei Wrestle Kingdom. Und Omega hat es direkt auch angenommen, und das war ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Anders kann man es nicht sagen.
ja, Jericho da dann eben auch mit der nächsten Persona, die wir gesehen haben, ne? Also der Painmaker, mehr oder weniger, oder?
Ja, der Painmaker, Gesichtsbemalung, so ein bisschen, der Hut kam hinzu, die Stacheljacke, also da hat sich ein Jericho auch nochmal neu gefunden, auch sein Stil war jetzt endgültig wirklich schon mehr im Brawl-Bereich, also er hat ja hier gerade bei New Japan vor allem, ja, Street-Fight-ähnliche Matches geführt.
Genau, und das erste Match mit ihm und Omega hat ja damals dann auch von Dave Meltzer 5 Sterne bekommen. Wir haben es, glaube ich, auch reviewed, meine ich. Und da war ich komplett begeistert, auch von der Persönlichkeit, die Jericho an den Tag gelegt hat. Die beiden haben auch sofort geklickt. Und das ist auch, also die beiden sind ja dann im späteren Verlauf auch nochmal bei All In aufeinander getroffen. Das hier, das Ding, das ist um Welten besser als das Match der beiden bei All In, sondern das ist ein richtig geiles Match und da war ich damals komplett drin, das weiß ich noch, dass mich das komplett abgeholt hat und das ging nicht nur mir so, aber der Run bei New Japan, der sollte noch ein bisschen länger gehen, vor allem ja auch mit Titelgold gekrönt werden, Shaggy.
Ja, also sollte auf sich auch noch mal einen Gürtel holen und nicht irgendeinen Gürtel, gut, einen Gürtel, den es jetzt heute nicht mehr gibt, aber er hat dann direkt nach Wrestle Kingdom damals bei einer Pressekonferenz einen Naito attackiert und Naito war zu dem Zeitpunkt IWGP Intercontinental. Intercontinental Champion ist, das ist ein Name, den Jericho gut kennt. Er ist nicht umsonst jemand, der sehr, sehr viel Intercontinental in einer anderen Promotion gewonnen hat. Aber hier sollte es auch nochmal um diesen Titel gehen und den hat er zwischenzeitlich sogar von Naito holen dürfen.
Ja, kleine Korrektur. Das Match von Omega und Jericho war aber nicht bei All In, es war bei Double or Nothing. Entschuldigung. Muss ich dann ganz kurz hier noch hinterher schieben.
Und ich frage mich die ganze Zeit schon, Olaf, was ist mit dir los?
Also ich, ja, mein Gott.
Das hat mich sogar ein bisschen aufgeregt, aber egal. Man muss dich halt auch mal lassen.
Genau. Ja, also auf jeden Fall Jericho auch bei New Japan sehr erfolgreich. Du hast gerade richtig gesagt, Titelgewinn gegen Naito, Titelverteidigung auch gegen Evil hier und dann eben wieder Titelverlust gegen Tetsuya Naito, dann bei Wrestle Kingdom 13. Das war schon Ausrufezeichen, aber das noch viel, viel größere Ausrufezeichen, das sollte natürlich dann im späteren Verlauf folgen. Also wir haben da natürlich Double or Nothing 2019, das war dann am 25.05.2019, da war er und Kenny Omega im Main Event, was ich gerade eben angesprochen habe. Gutes Match, aber nicht ganz so auf dem Niveau wie deren Match bei New Japan. Aber Shaggy, das Wichtigere ist hier, was im Vorfeld passiert ist, nämlich dass ja AEW gegründet worden ist und dass Chris Jericho da einen Fulltime-3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Und da muss man mal sagen, das war schon was die Wrestling-Welt wirklich erschüttert hat, oder? Weil man hat ja nie damit gerechnet, dass ein Chris Jericho, dass aber New Japan hier mal so einen kleinen Stint irgendwie hat, okay, aber dass er jetzt noch mal so einen Fulltime-Vertrag unterschreiben würde, das habe ich nicht erwartet.
Nee, damit, also man hat gemunkelt, man hat damit gemutmaßt, aber dass es wirklich Fulltime sein wird, das war doch schon sehr überraschend. Gerade für AEW, die ja gerade im Entstehen waren, da gab es diese große Pressekonferenz auch mit Publikum damals auf dem, war das nicht auf dem Parkplatz da?
Ja.
Und da kamen einige Wrestler, die gesagt haben, so, ich bin jetzt Teil von All Elite und einer von den Wrestlern, der für den größten Pop damals gesorgt hat, war auf jeden Fall Jericho, der gesagt hat, ich bin AEW und ich werde der erste AEW World Champion.
Ja, und er stand ja dann auch bei All Out im ersten AEW World Championship Match gegen Hangman Adam Page. Wir haben auch darüber schon inzwischen sehr, sehr viel berichtet und wir haben auch gesagt, dass ein Hangman Adam Page damals einfach noch nicht so weit gewesen ist, um diese Funktion auszufüllen. Das hat man auch in der Matchführung irgendwie gemerkt. Das hat nicht so 100% geklickt. Jericho auf jeden Fall hat sich hier dann den Titel geholt und vielleicht nicht unbedingt wichtiger, aber garantiert amüsanter als das Match war ja eigentlich das, was danach gekommen ist, weil man hat ja Chris Jericho dann wirklich auf dem Weg in den Backstage-Bereich Mikrofon in die Hand gedrückt und er hat dann ja für sich alleine gefeiert. Und dabei gab es dann eben auch diesen legendären, ja, ist es ein Catchphrase? Ich weiß nicht genau, ob es ein Catchphrase ist, aber es gab a little bit of the bubbly und da muss ich auch den guten Chris Jericho hier gerade mal ganz kurz zu Wort kommen lassen.
I got no problem celebrating by myself. Look at this. What else we got? Oh, a little bit of the bubbly.
Und ich frag dich jetzt erstmal, Shaggy, also gerade jetzt in der Anfangsphase, wo dann ja auch in der ersten Episode von Dynamite Inner Circle gegründet worden ist, der bis heute ein riesengroßer Bestandteil von AEW ist. Wie wichtig ist ein Chris Jericho als World Champion und auch hier als Vorreiter in dieser ganz, ganz frühen Zeit der Promotion, für die Promotion?
Darf ich noch einen Tick zurückspringen, bevor ich dir deine Frage beantworte? Weil dann würde ich gerne diesen New Japan-Block erst nochmal abhaken, weil er parallel auch noch andere Matches bei New Japan hatte, unter anderem gegen Okada, aber auch gegen Tanahashi noch Geschichten. Also die beiden Großen hat er auch nochmal herausgefordert und ist gegen die nochmal angetreten. Und das war auch nochmal ganz, ganz wichtig für ihn. Und parallel gab es ja auch noch diese Chris Jericho Cruise, die Rockin' Wrestling Wager Sieg Cruise, wie es auch genannt wurde. Das lief ja auch alles irgendwie parallel ab. Dann gab es, ja, du hast gesagt, der erste World Champion hat den World Title gegen Adam Page. Dann das Debüt von Dynamite und in der ersten Episode von Dynamite gab es auch die Formierung der Gruppierung des Inner Circles mit Santana und Ortiz und Sammy Guevara und Jack Hager. Das war schon ein großer Moment und klar war Jericho total wichtig für die Promotion, gerade so in der Anfangszeit. Ein wirklich etablierter Name, der ein großer Star auch im Wrestling-Business ist und ohne Zweifel auch, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auch mittlerweile in den Mainstream-Medien auch angekommen war, dass man so jemanden unter Vertrag hatte und ihn auch als den ersten World Champion präsentieren konnte, war total wichtig für die Reputation, für das Ansehen von AEW. Man hatte ansonsten sehr, sehr viele Indie-Talente, die nicht überall bekannt waren. Man hatte die Stars aus Japan, die ja die Liga auch tragen, wie ein Kenny Omega, die Young Bucks. Auch ein Cody war jetzt nicht unbedingt der größte Name im Business, aber dass man hier einen Jericho fest unter Vertrag nehmen konnte, das war total wichtig für die Liga.
Sehe ich auch so. Haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen und da muss man ja auch mal hier nochmal eine Lanze für Jericho brechen. Er war sich ja hier auch für wenig zu schade. Also die Matches, die er bestritten hat, die schwanken ja sehr stark, was so die Qualität angeht. Das reichte mal von, das war richtig geil, bis hin zu, da sieht man Jericho schon ein bisschen das Alter an, weil er ist ja schon inzwischen, also jetzt, wenn wir jetzt in dieser Zeit 2019, 2020 sind, da ist er ja schon Ende 40 und ist damit einer der mit Abstand Ältesten in dem aktuellen Roster gewesen. Inzwischen sieht's ja da ein bisschen anders aus. Aber trotzdem war er wichtig. Zum einen auch die Zusammenarbeit mit den Leuten von Inner Circle zum Beispiel. Und Sammy Guevara hat da massiv, massiv, massiv von profitiert. Jetzt aktuell oder auch in den vergangenen Monaten, ein MJF hat davon profitiert. Nicht so massiv wie ein Sammy Guevara, aber trotzdem hat er davon profitiert. Und vor allem, wenn man jetzt die weitere Geschichte sieht, das wäre ohne Jericho, wäre das auch nicht so gut gekommen. Und er war hier in der Anfangszeit ein absolut prägender Wrestler und absolut prägendes Talent, was wir hier gehabt haben, der auch immer wieder in Matches versucht hat, jüngere Leute und unbekanntere Leute zu etablieren. Scorpio Sky, nicht unbedingt jünger, aber talentiert und aber nicht ganz so bekannt, muss man sagen, den wir hier gehabt haben. Darby Allin. Wir haben auch ein großes Match gegen Cody gehabt. Das war das Ding, wo Cody draußen auf der Rampe mit dem Gesicht gebremst hat, oder? War das das?
Ich meine, ganz genau, das war das Match. Also da gab es einige große, wichtige Matches. Und man muss dazu sagen, Jericho hatte sich erneut neu gefunden. In der Circle Jericho mit dem Judas als Entrance-Musik, was ja auch total wichtig ist. Also das ist ja eine der besten Entrance-Themes aller Zeiten. Das kann man jetzt sogar ohne Zweifel, glaube ich, schon sagen. Von seiner eigenen Band gesungen. Das passt einfach. Und wenn das Publikum da mitsingt, das ist schon großer, großer Moment. Und der Judas-Effekt, der ja auch über Wochen aufgebaut worden ist, auch in Vignetten, der beim ersten Mal sehr kritisiert wurde, auch von dir unter anderem.
Der sah aber erstmal auch scheiße aus.
Ja gut, da muss ja erstmal zielen lernen. Und mittlerweile ist der Judas-Effekt aber auch, glaube ich, auch angekommen und es ist ein würdiger Finisher geworden.
Ja, also auch da, das ist genauso wie mit den Leistungen von Jericho. Ich finde, der Judas-Effekt, wenn der halt sitzt und wenn der perfekt ausgeführt ist, sieht er geil aus. Zugleich sieht er aber auch mega, mega dämlich aus, wenn er eben nicht 100% sitzt und wenn da nicht der Spin absolut dabei ist. Deswegen, ich finde klar ist er etabliert inzwischen, das gebe ich dir. Ich finde ihn aber nicht perfekt, weil er oft genug nicht gut ausgeführt aussieht.
Wir können das ja mal so testen. Wenn ich nächstes Mal bei dir bin, dann zeige ich dir einen Judas-Effekt an dir und du kannst ja mal sagen, wie du ihn findest, wenn du dann wieder aufgewacht bist.
Shaggy, der alte Backyard-Wrestler hier.
Nee, ich mache nur den Judas-Effekt und Spanish Flies. Das sind die einzigen, die ich nicht kann.
Vom Dach runter. also Jericho auf jeden Fall hier enorm wichtig, sowohl innerhalb der Gruppierung als auch für AEW selbst, als auch dann eben für die Präsentation irgendwie nach außen hin. Er war lange Champion, also er war über ein halbes Jahr Champion und musste den Titel aber letztlich an Jon Moxley abgeben. Also Dean Ambrose, und du hast es angesprochen, wir haben eine schlimme Fehde bei WWE gehabt, die Fehde bei AEW, auch da mit der Geschichte, kommt Moxley jetzt zum Inner Circle dazu oder eben nicht. Ja, war auf jeden Fall besser. Das Match war auch ordentlich damals, war ordentlich bis sehr gut bei Revolution, was wir gehabt haben. Da kann man schon ganz gut mit leben, oder?
Ich würde ja da so ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, die Fehde war besser. Also für mich war das die Fehde des Jahres insgesamt im Wrestling-Business, Moxley und Moxley gegen den Inner Circle. Ich finde, das hat super gut funktioniert. Man hat es schön auch lang gezogen, ohne dass es zäh wirkte. Ich mochte die Fehde sehr und auch so das Finale mit dem Sieg von Jon Moxley und der Krönung zum zweiten World Champion von AEW, das war ein toller Moment und eine der wichtigsten Fäden für Jericho in seiner gesamten Karriere. Ich fand's toll.
Wenn wir jetzt auf den Inner Circle gucken, wir haben natürlich dann noch die Geschichte mit Stadium Stampede gehabt, also die Elite gegen den Inner Circle. Auch das dürfen wir hier irgendwie nicht außen vor lassen. Grundsätzlich auch die kleinen Matches, die Jericho hier mal bestritten hat. Also gegen einen Joey Janela, gegen einen Jungle Boy und Shaggy, da muss man auch mal sagen, auch gegen Orange Cassidy, den dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Ja, denn
das Mimosa war auch noch Mayhem, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle.
Genau, das war nämlich auch noch eine tolle Fehde der beiden gegeneinander, dass man aus einem eher Comedy-Charakter wie Orange Cassidy irgendwie ein Wrestler präsentiert, der auf fast der gleichen Augenhöhe wie ein Jericho dann agieren konnte in der Match-Serie der beiden gegeneinander. Das Mimosa Mayhem Match ist für mich eher so auch eher das Lowlight der Fehde, aber das erste Match der beiden, das war doch, also auch ich mag das Mimosa Mayhem Match trotzdem, aber das erste Match der beiden in der Fehde, die hat einfach super gut funktioniert. Ich finde, da hat man Orange Cassidy auf eine neue Stufe gehievt und da ist er auch verdient. Also das ist auch ein guter Wrestler, der klar ist der kleine, aber der hat einen eigenen Charakter, den man vorher auch so nicht gesehen hat. Und die Fehde mit Jericho, die hat einfach auch gut funktioniert.
Ja, also das hat auch einem Orange Cassidy hervorragend gut getan. Einfach, muss man ganz klar so sagen. Also das hat ihm sehr geholfen, dass er hier ein Standing gehabt hat. Und auch eben AEW hat es auch geholfen, weil man dadurch einen Charakter geschaffen hat, der einen Wiedererkennungswert hat. So, das ist der Punkt. Und dann gab es natürlich die große Geschichte mit MJF und der Storyline, dass MJF in den Inner Circle kommt und die Querelen innerhalb der Geschichte. Wir haben die beiden gesehen, wie sie bei Full Gear aufeinander getroffen sind. Nicht das aller geilste Match, aber MJF hat gewonnen und dadurch durfte er in den Inner Circle. Tja, und dann eben das, was wir zuletzt gesehen haben. Also wir nehmen den Podcast hier, muss man dazu sagen, vor der aktuellen AEW Dynamite-Episode auf, aber wir bekommen hier ganz offensichtlich diesen Stable War, Shaggy. Wie gefallen dir da die aktuellen Entwicklungen und wie wichtig ist das auch für den Jericho, dass er hier quasi als Kopf von Inner Circle ja weiterhin dabei bleibt? Wir haben ja alle vermutet, dass MJF den Inner Circle übernehmen wird, aber jetzt kriegen wir hier ja zwei Fronten.
Ja, zwei Fronten. Das war dann letzten Endes doch anders, als wir alle dachten. Was vielleicht auch ganz geil ist, denn MJF hat jetzt ein neues Stable um sich geschart. Auf FDA auf der Seite, Tully Blanchard natürlich. Ob ich jetzt einen Sean Spears in dem Stable brauche, weiß ich nicht. Vielleicht kann er sich jetzt aber mal beweisen.
Wardlow nicht vergessen.
Wardlow natürlich, der ist ja auch als Bodyguard auch von MJF immer da auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ich hätte vielleicht, gut, man hat so aufgebaut in letzter Zeit, vielleicht ein Ethan Page, der ja jetzt auch neu debütiert ist, vielleicht wäre der cooler gewesen als Sean Spears, aber vielleicht zeigt uns Sean Spears letzten Endes doch, dass er so gut ist, wie er selber denkt. Werden wir in der Geschichte sehen. Ich bin gespannt, weil ich mag Stable Wars total gerne und das ist auf jeden Fall ein Stable War mit Potenzial.
Sehe ich auch so. Und auch da wieder, es sind genug junge Talente drumherum, die davon profitieren können. Sammy Guevara mit seiner aktuellen Rolle, dann eben ein MJF, der als Anführer sich jetzt da etablieren kann. Das ist eine spannende Sache und das würde alles nicht so gut funktionieren, wenn Jericho nicht da wäre, auch wenn die In-Ring-Leistung natürlich im Vergleich zu vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, die hat beim Jericho schon abgenommen und auch die körperliche Fitness hat auch abgenommen. Aber das ist, glaube ich, auch was, damit müssen wir leben. Und die Frage für den Jericho wird natürlich auch sein, wie lange kann er da noch Fulltime mitgehen, Shaggy?
Ja, das wird noch ein bisschen sein. Es gibt jetzt noch den Face Run, das hat er sich auch verdient. Er hat ja auch, straft ja Kritiker auch oft Lügen. Klar, funktioniert nicht jede Aktion mehr so richtig gut. Der hat, glaube ich, den Willen auch noch ein bisschen zu machen. Der wird jetzt noch einen großen Run haben. Vielleicht wird er noch mal Titelgold umschnallen dürfen in irgendeiner Art und Weise. Wäre ihm zu gönnen. Die Karriere wird langsam auslaufen, glaube ich. Und Jericho hat eine große Karriere gehabt, ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Das kann man ohne Zweifel sagen. Und er hat es verdient in einem Zweiteiler hier bei uns bei Headlock erwähnt zu werden. Das denke ich schon. Eine große Sache haben wir gar nicht erwähnt. Wir haben es gesagt, er hat ja viel nebenher noch gemacht. Aber natürlich, das seine größte Errungenschaft, jeder Hörer wird jetzt sagen, warum habt ihr das nicht erwähnt? 2015 hat er natürlich eine kleine Rolle bei Sharknado 3 gehabt.
Ich wollte dich gerade noch mal zum Abschluss fragen, welche Jericho-Reinkarnation, also welcher Charakter von Jericho, wer gefällt dir da am besten? Welche stechen da für dich heraus? Weil das sind ja wirklich unglaublich viele. Also wir haben beim Undertaker ja schon immer drüber gesprochen, hier der Deadman zum Debüt, dann von mir aus der mit den lila Stulpen, der Biker-Taker, der Ministry of Darkness-Taker. Denn Jericho hat eine ganz ähnliche Laufbahn durchgemacht mit den verschiedenen Personas. Wir haben zum Beispiel das Lionheart gehabt, wir haben Y2J gehabt, wir haben den Codebreaker Jericho gehabt, wir haben den Best in the World. Wer ist da für dich ganz weit vorne? Oder ist es doch der Demogod, Shaggy?
Also ich schwanke zwischen dreien. Und zum einen natürlich der auf der Kirmes bei Sharknado 3, oh hell no, dem Film. Und aber ernsthaft schwanke ich zwischen dem aktuellen Jericho, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, der total Spaß macht, und dem The Best in the World at What He Does.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, relativ eindeutig der Best in the World. Und dann, ja, Y2J mochte ich auch phasenweise. Also gerade diese Sachen mit Stephanie McMahon, auch wenn die heutzutage natürlich irgendwie so einen komischen Beigeschmack irgendwo haben. Die Diskussion mit ihr damals und die Beschimpfungstiraden, ich gebe zu, die habe ich sehr abgefeiert. Asche auf mein Haupt. Das mochte ich schon sehr gerne. Also ich mochte es dann immer ganz gern, wenn er so dieser, ja, wirklich dieser unverschämte junge Typ gewesen ist. Das fand ich halt ganz gut gepasst, aber eben Best in the World war da nochmal eine Stufe drüber. Gerade in der Fehde gegen Shawn Michaels ist das für mich einfach das Beste. Und das aktuell gefällt mir aber auch sehr gut. Also da hat er sich auch gefunden. Den Painmaker, mit, du hast es angesprochen, mit der Gesichtsbemalung und so. Ich finde, das hat hervorragend zu Japan gepasst. Und einen Jericho kennt sich ja in Japan aus, da hat seine Karriere begonnen. Und kennst du eine lustige Geschichte?
Ja.
Eine lustige Geschichte, das weiß ich, danke. Es gibt eine lustige Geschichte von The Rock und Chris Jericho, wo die beiden in Japan aufeinander getroffen sind. Soll ich die mal zum Besten geben hier?
Erzähl sie noch mal zum Abschluss des Podcasts.
Da gab's, die beiden haben ein Match gegeneinander bestritten, das Ding ist geendet, ich glaube, The Rock hat gewonnen, und dann gab's noch ein Rededuell der beiden, und du weißt ja, The Rock mit seinem, er mag am liebsten den Pie, und er mag vor allem am liebsten Japanese Pie, was natürlich bei den japanischen Mädels für glatte Verzückung gesorgt haben, und dann hat Jericho gesagt so, nein, weil er damals natürlich der böse Jericho gewesen ist, so, nein, ich hasse Pie, ich mag das überhaupt nicht, es gibt ja nichts Widerlicheres als Pie, und dann hat The Rock ihn gefragt, so, magst du Strudel, und dann hat Jericho gesagt, ja, natürlich, ich liebe Strudel, und dann hat Jericho ihm irgendwie zugeflüstert, er soll Jericho als, also The Rock soll Jericho als Okama bezeichnen. Okama bedeutet schwul. Und dann hat The Rock sinngemäß sowas gesagt wie, ja, was bist du denn für ein kranker Typ, dass du Strudel magst? Bist du denn vielleicht Okama? Und dann hat das ganze Publikum Okama, Okama, schwul, schwul, schwul gerufen.
So, ich kannte das. Die Geschichte schon. Ich habe es ja auch noch nie jemand schlechter erzählen hören als dich jetzt gerade. Aber immerhin ist die Geschichte trotzdem ganz witzig.
Hallo? Wieso kannst du denn die Geschichte?
Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwo schon mal gelesen. Jetzt, während du es erzählt hast, ist mir das wieder eingefallen. Aber wie gesagt, du hast es auch nicht gut wiedergegeben. Vielleicht habe ich es ja auch anders. Genau. Du hast dein Bestes gegeben, lieber Olaf. Ich meine, man muss ja auch bedenken, wir talken ja jetzt auch schon wieder fast 2 Stunden über Chris Jericho. Da brauchst du auch langsam mal eine Pause. Gerade auch, wenn es zu Hause auch ein bisschen lauter wird in letzter Zeit, dein Nachwuchs, der will ja jetzt doch auch nicht mehr durchschlafen. Da kann ich auch verstehen, dass du manchmal auch müde bist.
Dann kommen wir doch hier an der Stelle zum Fazit, weil Fragen machen wir auch dann im späteren Podcast nochmal. Wir sind ja jetzt hier schon wieder an der 2-Stunden-Grenze angelangt. Shaggy, was ist denn hier dein Fazit zu der Karriere eines Chris Jericho? Wie groß sind die Fußstapfen, die Jericho hinterlassen wird?
Ich glaube, dass die AEW-Etappe, die er ja jetzt gegangen ist, das Kapitel AEW, schon total wichtig ist. Ohne das Kapitel AEW wäre er, glaube ich, noch eine Stufe drunter, als er jetzt eigentlich ist. Weil er hat mitgeholfen, und er ist nicht nur mitgeholfen, er ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass man mit AEW jetzt vielleicht nicht auf Augenhöhe eine Konkurrenz hat, aber eine Liga, die auch die Wrestling in Amerika auch nachträglich und maßgeblich verändern wird. Und ich glaube, AEW wird wachsen, und AEW wird irgendwann vielleicht nicht an die WWE herankommen, aber ist auf jeden Fall eine große, wichtige Liga, eine neue Möglichkeit für viele Wrestler, da auch unterzukommen, und vor allen Dingen ein Produkt, was viele Wrestling-Fans schon lange sich wieder gewünscht haben. Und das ist Jericho hoch anzurechnen. Und nach allem, was er erreicht hat, ist das auch eine seiner größten Errungenschaften, muss man sagen. Jericho ist dadurch für mich einer der wichtigsten und größten Wrestler aller Zeiten. Er gehört auf jeden Fall in eine Top 10, wenn man Mount Rushmore mit 10 Köpfen machen würde, dann wäre Jericho einer davon.
Sehe ich genauso. Und Jericho ist eine absolute Legende. Das kann man nicht anders sagen. Der ist alle Wege gegangen. Der war in Japan, der war in Europa, der war in Mexiko, ECW, WCW, hat überall seine Rolle gespielt, hat nicht überall den ganz großen Durchbruch geschafft. Bei WWE dann eben die großen Matches bestritten, Undisputed Championship, auch wenn das kein geiler Run gewesen ist. Trotzdem, das nimmt ihm niemand weg. Auch diese Geschichte mit The Rock und Steve Austin an einem Abend besiegen, das ist schon was Legendäres. Diese fantastische Fehde gegen Shawn Michaels, auch das, wer da Zeit hat, unbedingt nochmal anschauen, nochmal Revue passieren lassen. Da sind tolle Matches dabei, aber vor allem ist da auch ganz viel Intensität und Emotion drin. Deswegen, das ist da ebenso wichtig und auch eben die verschiedenen Charaktere, die er ja durchgemacht hat. Er ist ein kreativer Kopf, der nicht nur im Wrestling, sondern eben auch im Entertainment und im Musikbusiness Fuß gefasst hat. Und da gibt's nicht viele davon, die das so geschafft haben. Also der ist ein Allround-Talent, der unglaublich vieles mitbringt und da absolut hervorsticht. Deswegen eine absolute Legende, die es mehr als verdient hat, dass wir hier dann insgesamt knapp an die 4 Stunden über ihn gesprochen haben. Und einer auch meiner absoluten Lieblingswrestler, wenn ich so in meine eigene Wrestling-Fan-Historie zurückschaue. Und Shaggy, normalerweise obliegt jetzt hier dir das letzte Wort zu diesem Podcast. Aber ich finde, ein letztes Wort, das wird dem Ganzen hier nicht gerecht. Ich finde, wenn David schon nicht Judas singen möchte, dann darfst du jetzt unsere lieben Hörer hier zur Tür begleiten und darfst einmal Judas intonieren.
Da bräuchte ich aber den Text tatsächlich. Bin ja nicht vorbereitet. Allerdings ist mir gerade was anderes eingefallen, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte. Und zwar ist es so, dass Mitch, die hieß die Pflanze nämlich damals von Dean Ambrose.
Shaggy. Ich bin, ja, Mitch, das ist wunderschön. Aber ich bin jetzt maßlos enttäuscht von dir.
Ja, ich habe gerade den Text parallel aufrufen wollen. Hab dummerweise Judas von Lady Gaga jetzt gerade da. Deswegen brauche ich noch mal ganz kurz.
Also, wir machen es anders. Ich finde, du und David, ihr macht ein Duett.
Ja, ich bin ja dabei, aber David will ja nicht. Ich wäre wirklich dabei, sofort jetzt zu singen. Allerdings habe ich auch meine Gesangsschuhe nicht an. Und da ist es ein bisschen schwieriger. Wir können es so machen, wenn ich mal wieder bei No Holds Barred dabei sein darf, dann singe ich dort.
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt auch mal erlebt, wie Michael Shaggy Schwarz kalte Füße bekommt.
Nee, ich singe, wenn ich will. Soll ich singen?
Nee.
Schade.
Ja. Jetzt hast du es wieder umgedreht, ne?
Tja.
Ach, egal wie.
Ich sag, was soll ich dir was sagen? I'm the best in the world at what I does. Does. Verdammt, so gut bin ich nicht.
But not in English.
Not in English. So. Also jetzt ist schon wieder gedreht, so schnell kann es gehen. Das heißt, das Ende gehört jetzt ganz allein dir. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich und du kannst dich von unseren tollen Hörern verabschieden.
Genau, ich sag an der Stelle wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir werden jetzt in den kommenden Tagen werden wir auch neue Episode sondern wir werden auch neue Ausgabe von No Holds Barred für nächste Woche aufzeichnen, aber wir werden vor allem auch Head-to-Head werden wir aufzeichnen. Wir haben noch ganz viel anderen Krempel für euch im Köcher, zuletzt beispielsweise auch die Fokus-Episode darüber, wie Triple H Stephanie McMahon heiratete. Da ist der Shaggy mit dabei, da ist die Melanie Gray mit dabei. Wir haben zuletzt das Magazin gehabt und vor allem haben wir jetzt auch in der kommenden Woche natürlich die Review zu WWE Fastlane. Auch die werden wir so schnell wie möglich liefern, damit ihr da was zu hören habt. Und an der Stelle kann ich immer nur sagen, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr hier 2 Stunden mit uns durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Schickt uns da natürlich gerne auch Fragen, wenn ihr Fragen habt, Fragen an tedlock.de oder einfach schaut bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei und quatscht da mit uns. Und da bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.